Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hi Sebastian.
Hallo Andi.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Noch ein bisschen müde von gestern, aber ansonsten, ja, zum Glück arbeite ich heute spät.
Ach, du arbeitest heute? Okay, dann beeilen wir uns mal im Gegensatz zum letzten Mal. Ich habe schon rausgehört, du hast gestern ein bisschen gefeiert oder nur gesoffen?
Beides ein bisschen. Ja, nee, ich hatte gestern nur Hochzeitstag gehabt.
Ah, dann, Gratulation.
Ja, und dann sind wir halt was essen gegangen, was leider nur mittelmäßig war. Und ja, da das Essen nur mittelmäßig war, mussten wir dann halt noch in eine Taverne, wie sie so schön hieß. Ja, und da haben wir noch ein bisschen an der Bar gesessen. Aber ja, es geht. Es war jetzt kein übles Besäufnis gewesen oder so, aber kennst ja dieses hängt manchmal von der Tagesform ab, ne?
Na klar. Jetzt ärgert mich das schon ein bisschen. Taverne wäre jetzt die geile Überleitung zum griechischen Teil von Zypern gewesen. Aber ich wollte mal ganz gern wissen, die Taverne bei dir von dem Griechen oder von dem Einheimischen geleitet?
Nee, das ist tatsächlich, also wir waren in Astoria, was ja ungefähr 20 Minuten Autofahrt von hier weg ist. Eine gar nicht so, also ich kannte die Stadt vorher nicht, aber gar nicht so unberühmt, weil zum Beispiel die Goonies dort spielen und gedreht wurden und auch einige andere Filme.
Helf mir mal auf die Sprünge, die Goonies? Das sagt mir gar nichts.
Die Goonies ist ein, nennen wir es Kult-Jugendfilm aus den 80ern. Ich glaube von 85, 86 oder sowas.
Okay, da müsste ich ja eigentlich Zielgruppe sein vom Alter.
Ja, vielleicht. Ich kenne das auch nur eigentlich durch ein, zwei Freunde, die den Film sehr mögen. Also ich kannte es schon vorher und auf jeden Fall, das wurde hier alles gedreht und man es spielt halt auch wirklich, man sieht es auch so. Und viele andere Filme, so zum Beispiel Free Willy oder so, wurde hier auch gedreht. Auf jeden Fall sind wir. Ja, es ist halt Astoria so ein schönes, es liegt an der Mündung des Columbia in den Pazifischen Ozean. Es gibt Seelöwen und es ist eine richtig schöne, so eine maritime Stadt eigentlich.
Das hört sich
jetzt
gut
natürlich
an.
Auch nicht mit so Touristen voll und so, einfach wir sind halt am Dock entlang gelaufen und wenn du an diesem Dock entlangläufst, der ziemlich schlecht beleuchtet ist und so, dann hast du das irgendwie das Gefühl, dass du so in einem 19. Jahrhundert in irgendeiner Hafenstadt rumläufst. Und da haben wir schon vorher dieses Tavern-Schild gesehen und haben gedacht, da müssen wir irgendwo mal rein, weil es einfach so eine Kaschemme, so eine Hafenkaschemme quasi ist. Und ja, dafür sind wir sehr leicht empfänglich für sowas.
Ja, ich kann das nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Und ja, was trinkt man da so ein Bourbon oder was gibt's da so?
Ja, Bourbon, Bier, das Übliche. Und andere irgendwelche komischen Spirituosen.
Okay. Also war ein schöner Hochzeitstag auf gut Deutsch. Oder auf gut Amerikanisch.
Im Endeffekt war's irgendwie passend, ja.
Sehr schön. Hattest du denn, wir haben ja seit dem letzten, ja, ich meine, bevor wir jetzt auf die letzten beiden Spiele von der Eintracht kommen, unser letztes Gebabbel war ja quasi das Gespräch zweier Alkoholiker, die von der Leopoldstraße geträumt haben, wie wir denn die Meisterschaft feiern nach dem Dreikampf, wo dann Dortmund der weinende Dritte wird oder Bayern der weinende Dritte, ist mir auch egal, wir auf jeden Fall der lachende Meister. Und irgendwie, seitdem sind zwei Spiele vergangen und jetzt am Sonntagabend gegen Schalke 04 hat wirklich das ganze Stadion Deutscher Meister wird nur die SGE gesungen und ich habe einige getroffen, die schon für München Hotel reserviert haben und sich eigentlich schon auf die Party auf der Leopold vorbereiten. Ich dachte wirklich bis dahin, wir sind die einzigen zwei Spinner oder du bist der einzige Spinner, weil ich habe einfach nur mitgespielt, aber ich habe natürlich gedacht, was ein armer Irrer. Aber tatsächlich gibt es noch mehr davon, wo ein Eintracht-Fan.
Ich hab aber gemerkt, dass es mein Wunschgedanke hat doch einen entscheidenden Fehler gehabt, wie sich ja langsam herausstellt.
Na?
Natürlich ist das hochgegriffen und natürlich träumt man ein bisschen. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die Bayern am letzten Spieltag noch Meister werden können. Das habe ich leider falsch gesagt.
Ja, okay.
Falsch vorausgesagt, aber das ist ja unrealistisch inzwischen.
Aber ich meine,
kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Denk an den Kovac-Effekt. Ja, wir sind auch als Außenseiter ins Pokalfinale gezogen. Also es ist durchaus noch möglich, dass die am letzten Spieltag vielleicht eine Chance haben gegen uns. Aber eigentlich hast du recht.
Es ist schon unrealistisch.
Es ist halt jetzt einfach die Frage, inwieweit unsere Büffelherde die 7 Punkte gegenüber Dortmund aufholt. Ich muss schon sagen, ich gehöre eigentlich zu diesen Fußballfans in Anführungsstrichen. Ich bin mehr Eintracht-Fan als Fußballfan und verfolge eigentlich die Konkurrenz relativ wenig, wenn sie nicht unmittelbar mit uns was zu tun hat. Und meistens waren das natürlich so Konkurrenten, waren dann so Hannover 96. Wer ist abgestiegen in letzter Zeit? Nürnberg oder so, keine Ahnung, ja. Dass man jetzt so Richtung Dortmund und sowas schaut, das ist tiefste 90er bei mir. Ich glaube, danach haben wir nie wieder Richtung Dortmund geschaut, bis auf einmal bei dem Lizenzkrimi, wo eigentlich die Dortmunder hätten gar keine Lizenz bekommen dürfen. Ja, und ich muss sagen, ich gucke jetzt natürlich schon ein bisschen eher auf Dortmund und hier war ja, wie das hier so schön unter Journalisten heißt, der deutsche El Clasico. Am Samstag und die Dortmunder spielen schon ein feines Bällchen und 7 Punkte muss man erstmal gegen die aufholen.
Ja, das ist richtig, obwohl natürlich wäre es jetzt ganz schön wagemütig von uns davon zu reden, wie wir jetzt diese 7 Punkte aufholen sollen, aber
also wir haben ja noch ein Heimspiel gegen Dortmund in der Rückrunde, dann waren es nur noch 4.
Ist richtig. Ich hatte Favre aber nicht in Nizza auch so gut angefangen und ist dann irgendwann eingebrochen.
Ja, darüber haben wir das letzte Mal.
Ich habe die ganze Zeit gehört, dass die Erster sind.
Richtig. Darüber haben wir das letzte Mal auch gebabbelt, weil ich ja nicht so ein Favre-Fan bin. Ich hatte ja sogar mich selber aus dem Fenster gelehnt und gesagt, den Favre wollte ich eigentlich nie als Eintracht-Trainer haben, weil ich den stinklangweilig finde. Und da hast du richtigerweise gesagt, dass Favre ein sehr, sehr guter Trainer ist, der bei irgendwann seine Stärke verliert oder die Mannschaften kacken dann ab. Und da haben wir mal durchgespielt, bei welchen Clubs der war. Der war in Gladbach, die hat er in die Champions League geführt, dann ist er irgendwann gefeuert worden. Der war bei Hertha BSC, wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob das dann auch sogar die Saison war, wo die abgestiegen sind. Er war, wo war er noch? Hertha, Gladbach? Irgendwo war der doch noch. Favre? War der nur bei Hertha und Gladbach?
Jetzt. Ja.
Der war doch noch
woanders. Gladbach, oder?
Das ist eine gute Frage. War der wirklich nur bei Hertha und Gladbach?
Wir haben das letzte Mal doch schon mal nachgeschlagen.
Wir hatten nachgeschlagen gehabt, ja. Anders gefragt, wo war denn der zuerst? Der kommt ja zweifelsfrei aus der Schweiz. Irgendjemand muss den aus der Schweiz geholt haben. Wer hat ihn geholt nach Deutschland?
Wikipedia-Eintrag von Lucien Favre. Trainer 91 bis 93 FC Echerlens Jugend, 93, 94 FC Echerlens, 96 bis 2000 Iverdon Sport FC, 2000 bis 2002 Servet Genf, dann FC Zürich, da war 4 Jahre und dann hat ihn die Hertha geholt. Da war von 2007 bis 2009, dann 2 Jahre Pause und 11 bis 15 bei Gladbach, dann 2 Jahre Nizza und dann Dortmund.
Ui, also der war 4 Jahre in Gladbach, nicht schlecht. Ja, Nizza kann ich mich auch erinnern. Der war Tabellenführer mit Nizza, ja, aber sind dann am Ende nicht Meister geworden, ne?
Nee, ja. Nicht, dass ich wüsste. Nee, das hätte man. Nee, Nizza ist ja immer nur Paris gewesen, oder?
Ja, ja. Und wenn überhaupt, wenn mal nicht Paris Meister gewesen sein sollte, war es eh nur Monaco, ne? Also ich kann mich an keinen anderen Meister in den letzten 10 Jahren erinnern.
Ja. Der, übrigens wegen Monaco, die ja auch gerade gehörig abkacken, wie man so sieht, aber da fand ich damals, das wurde gar nicht so rausgestellt. Ich habe im Guardian oder so, irgendeinen Artikel über Paris und Monaco gelesen. Also als es da damals so alles anfing. Und ja, deswegen, Paris hatte erst, glaube ich, ja den Investor und dann Monaco.
Ich glaube, ne? Umgekehrt. Ich glaube, Monaco war zuerst. Monaco ging fetter Investor rein. Dann ist ja Monaco auch ja quasi mehrmals Meister geworden. Was heißt quasi sind? Also müssten wir jetzt auch bei Wikipedia mal nachschauen. Und Paris kam dann erst als die Katarer, wie nennt man die? Na, spätestens in 4 Jahren bei der WM wissen wir das, als die Katarer da eingestiegen sind.
Ja, okay. Wahrscheinlich schon, ja. Auf jeden Fall war in diesem Artikel so ein kleiner Treppenwitz drin, der gar nicht so herausgestochen ist eigentlich, aber den ich einfach lustig fand, dass sich alle so beschwert haben in Frankreich, dass es jetzt so ungleichmäßig ist und unfair. Und dann ging so, ja, wie soll es denn weitergehen? Die schnappen sich die besten Spieler und was weiß ich. Und dann ein Verein freut sich über etwas Konkurrenz. Sagen wir jetzt mal, es war Monaco, ja. Also, dass es in die Richtung ging. Er war dann so, ja, ich bin dafür, weil Konkurrenz belebt ja den Wettbewerb, sagte Mohamed El Shakiri, Vorsitzender vom AS Monaco. ja. Das haben sich die Scheiß alles da aufgeteilt.
Super. Super. Ja, und dann ist der, ja, dann ist der, glaube ich, aus Monaco raus. Und ja, jetzt ist Paris der Alleinunterhalter in der französischen Liga.
Ja, das ist mega spannend, was da abgeht.
Und trotzdem, ich durfte jetzt erfahren, dass wir eine Riesenprämie kassiert hätten, wenn Kevin Trapp mindestens ins Halbfinale der Champions League gekommen wäre. Auch mittlerweile als dritter Torhüter. Da gab es eine Klausel im Vertrag mit Paris. Und die Idioten, der Schatzmeister von der Eintracht oder der Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat sich schon die Hände gerieben, als dann Paris das Hinspiel gegen Barcelona im Viertelfinale, glaube ich, war es, 6-1 gewonnen hatte. Das wäre nochmal eine fette siebenstellige Summe geworden, die Paris hätte an die Eintracht überweisen müssen. Und was machen die Idioten? Das ist Eintracht-Schicksal, ja? Also selbst andere.
Die Frage, hat Paris absichtlich verloren,
ja,
damit sie die Eintracht nicht die Millionen zahlen müssen?
Ich glaube eher, die haben verloren, weil sie es nicht wussten, aber weil es natürlich Eintracht-Schicksal ist, ne? Wir sind ja quasi, bis Adi Hütter kam, waren wir ja quasi das Young Boys Bern von Deutschland. Ja, seit 1959.
Du willst diese Meisterschaft, ne?
Aber ist doch geil. War jetzt ein Link im Eintracht-Forum zu so einer Diskussion im Schweizer Fernsehen, kurz nachdem Adi Hütter mit Young Boys Bern das erste Mal seit so und so viel 30 Jahren Meister wurde. Und es gab wirklich so einen Begriff dafür, für Versager auf der Zielgerade.
Für
Young Boysen, ne? Genau. Und ich meine, da habe ich sofort gedacht, hey, für Young Boysen, das könnte man auch für Eintracht Frankfurt Boysen, ja, keine Ahnung, die Boysen ist doof, nennen. Und das würde dann natürlich auch passen, dass Paris dann einfach mal ein 6-1 vergeigt in Barcelona, nur mit die Eintracht nicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, 1 Million oder über 1 Million Euro Nachzahlung bekommt. Und jetzt halte ich fest, die letzten 6 Male deutscher Meister war ja Bayern München. Was macht unsere clevere Eintracht, als Kovac am dynamischen Donnerstag bei Bayern München zugesagt hat? Lässt sich eine Klausel in den Vertrag reinschreiben, eine Meisterschaftsprämie. Das heißt, wenn Kovac deutscher Meister wird mit Bayern München, bekommen wir nochmal eine fette siebenstellige Summe. Kannst du schon abhaken, die Scheiße.
Ja, daraus wird wohl nichts.
Ja, also es ist immer wieder geil, was wir für Deals machen, die, wo man einfach sagen würde, clever und auf die Schulter klopfen, aber wir für Youngboy baseln das natürlich wieder, ne? Nee, wir für Young baseln Boyen das? Wir für Youngboy baseln. Doch, Youngboy baseln tun wir das. Naja, und dann meinte Adi Hütter in diesem Dings, er wollte erstmal bei Youngboys Bern dieses Youngboys baseln rausbekommen, indem man nicht einfach mal 2 Spiele gewinnt und sich dann freut, weil man 2 Spiele gewonnen hat. Haha, woher kennen wir das? Ja. Sondern für ihn zählt mal 10 Spiele in Folge zu gewinnen. Und dann hörst du das so an, nachdem man dann von 9 Spielen in Folge dann nur einmal unentschieden gespielt hat und 8 Mal gewonnen hat. Und ich sag ja auch mal teilweise ziemlich souverän. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, letzte Saison, du warst ja noch bis kurz vorm Pokalfinale, warst ja noch Stammgast im Waldstadion. wie oft habe ich mir gewünscht, einfach mal so, dass man nur mal mit 2 Toren Unterschied vorne liegt, ja. Dieses Gezittere, das ging mir ja so auf die Eier und das ging auch vor allen Dingen so auf meinen Gesundheitszustand. Und wir haben ja wirklich gefühlt die komplette Saison, bis auf einmal, wo wir 2-0 gegen Schalke geführt hatten, aber dann nicht gewonnen hatten, weil Naldo noch in der Nachspielzeit trifft, haben wir ja eigentlich alle Spiele, wenn wir die gewonnen haben, nur mit 1 Tor Unterschied gewonnen.
Also, ja, es war, wir hatten.
Bis auf das Pokalfinale quasi, haben wir jedes Spiel nur mit 1 Tor Unterschied gewonnen. Also völlig gesundheitlich sehr, 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 sehr schädigend für mich.
Ja, wir haben ja, also gerade letzte Saison, und es war aber auch nicht die erste Saison, in dem wir also eine sehr, sehr gute Hinrunde eigentlich gespielt haben. Also ich meine, ja, letztes Jahr hatten wir ja 2 Punkte, glaube ich, weniger, habe ich gelesen, zum selben Zeitpunkt. Aber die Art und Weise, also wir hatten, ich kann mich erinnern, letzte Saison war in der Hinrunde, war alles so, wenn wir was gewonnen haben, sagt man, hätten wir auch verlieren können.
Ja.
Die Spiele.
Erinnern wir uns an die Last-Minute-Tore von der Allaire, ne?
Die waren fast alle so.
Ja.
Da hatten wir einfach das Glück gehabt und in der Rückrunde haben wir die Spiele dann verloren. Mhm. Die waren aber ungefähr genauso gewesen.
Mhm.
Es war einfach, das Glück hat sich verschoben gehabt irgendwie. Und jetzt, das ist schon, ich meine, da kommt der FC Schalke zu uns, der Vizemeister, mit einer gehörigen Millionentruppe und stellt sich hinten rein.
Und der Tedesco sagt noch in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass die ersten 60 Minuten auf Augenhöhe mit uns waren. Das hat er als Positivum rausgestellt. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich das gehört hatte oder gelesen hatte. Der Trainer von Schalke 04, deutscher Vizemeister, mit einem gefühlt 5-fach höheren Etat als wir, und wahrscheinlich ist das 5-fach höher sogar noch nicht mal gefühlt, sondern tatsächlich so, ist froh, wenn die eine Stunde lang auf Augenhöhe mit uns sind. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Wie hast du das Spiel mitbekommen?
Ich musste arbeiten.
Ah, super.
Also, ja, ging nur der Ticker und dann die Zusammenfassung geguckt. Ja,
aber,
also. Ja.
Aber letztendlich nimmst du es auch nur noch zur Kenntnis, oder?
Ja, ich hab mich, ich hab schon auf meinem Golfkart laut Yes gerufen, als dann das 1-0 gefallen ist. Also ich war schon, ich habe schon gedacht, wie geil es wäre, wenn wir das jetzt nochmal gewinnen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so, weil ich stand hier relativ lange 0-0 und so, und habe ich gedacht, unsere Beine sind schwer und Schalke spielt auch nicht die beste Saison, wahrscheinlich wird es 0-0. Fand es aber auch irgendwie okay. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ab und zu muss man ja auch mal wieder auf den Boden kommen, ja. Aber dass es dann noch am Ende 3-0 ausgeht, ist natürlich krass.
Also vor dem Spiel hätte ich auch einen Unentschieden unterschrieben. Wir hatten ja 2 Tage weniger Regeneration, plus noch die den Flug, während Schalke ja ein Heimspiel hatte in der Champions League gegen, keine Ahnung, ich glaube Galatasaray war das, oder?
Ja.
Ja. Und da bist du froh, wenn du nicht als Verlierer vom Platz gehst. Wir sind auch noch ein bisschen gebeutelt von unserer letzten Europapokalsaison unter Fee, wo wir ja eigentlich jedes Spiel, zumindest auswärts, in der Schlussminute immer verloren hatten, weil die Kraft weg war. Und dann weißt du, dann hast du noch dieses scheiß 2-2 vom Naldo, hängt immer noch ein bisschen bei mir nach. Das hat mir nämlich mal schön Weihnachten verdorben, letztes Jahr. War das jetzt, weil das einzige Spiel war unter Kovac, wo wir mal 2-0 geführt hatten und wo du denkst, wo ich meinen Sitznachbarn noch gesagt habe, endlich meine 2-Tore-Führung, dass ich das noch erleben darf. Ja. Und dann gehst du da wie so ein nasser, begossener Pudel aus dem Stadion. Und ja, und dann, was passiert? Nach 60 Minuten sagen unsere Jungs, okay, wir haben die Schalke jetzt ein bisschen müde gelaufen, jetzt geben wir Gas. Und dann stellt sich der Tedesco hin und sagt, 60 Minuten lang waren wir auf Augenhöhe mit der Eintracht und danach hat uns die Wucht erschlagen. Da kriege ich ja Gänsehaut.
Ja, ich habe es jetzt nicht in voller Länge gesehen, aber da war ja noch diese, worüber man in ganz Gelsenkirchen hier anscheinend laut der Presse redet, ist diese Embolo-Szene kurz vor dem 1-0.
Ja.
Ja,
wobei, ist die Frage, ob das nicht abseits war. Es gibt also keine Kameraperspektive, die das jetzt auflöst. War das abseits oder war das kein Abseits? Die Chancen, dass es jetzt abseits war, sind ja auch da. Und dann hätte das Tor nicht gegolten. Das wäre auch jeder in der Elfmeter zurückgenommen worden. Also das wird auch bei der Diskussion ganz gern vergessen. Aber lassen wir es mal so stehen.
Ja, es hätte, nee, ich meine, es hätte halt aber auch... ja, die Frage ist halt, wenn das irgendwie doch, wenn Schalke ein Tor geschossen hat, wie es dann ausgegangen wäre. Also ist jetzt, ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht in voller Länge gesehen. Mein Gefühl ist ein bisschen, dass natürlich dann 3-0 schon ziemlich hoch klingt am Ende.
Ja, gut, die Schalke waren dann nach dem 1-0 stehen K.O. Beziehungsweise sie haben noch einmal in die Latte geschossen. Dann muss man aber dagegen halten, dass das Rebic dann auch noch einen Innenpfosten getroffen hat, wo der Ball dann rausgeknallt ist und ja, okay. Ich sag mal, weil du sagst, das wäre so ein 0-0 Spiel gewesen. Für mich war das sogar aus alter Eintracht-Verbundenheit sogar ein 0-1 Spiel, wo du im Prinzip schon die leicht bessere Mannschaft bist, ja, aber Schalke dann oder der clevere Gegner, der dann einfach aus der einen Situation das Tor macht. Und dann hast du einfach Zypern in den Knochen und den Flug in den Knochen und dann schaffst du es auch nicht mehr, das Spiel zu drehen. Vielleicht mit Glück wie in Nürnberg, das war ja auch unmittelbar nach dem Europapokalspiel, vielleicht schaffst du noch mit Glück wie gegen Nürnberg so ein Last-Minute-Tor, aber ja, ein 3-0 hat keiner gedacht und schon gar nicht gehofft. Also das war schon geil.
Übrigens habe ich jetzt zum ersten Mal, also das Schalke-Spiel ist das erste Spiel, wo es danach bei mir so sich bemerkbar gemacht hat. Es ist ja mittlerweile, glaube ich, jetzt kein Geheimnis mehr, dass es das falsche Jahr war, um der Eintracht den Rücken zu kehren für eine gewisse Zeit.
Ja, ist dumm gelaufen, wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich überhaupt möchte, dass du zurückkommst.
Ich habe das auch schon mit einem anderen, ein anderer Kumpel von mir ist auch gerade temporär in den USA, der hat aber vorher in München gewohnt. Und war deswegen jetzt nicht immer im Stadion gewesen und so. Also das war der, mit dem ich das Spiel in New Orleans gesehen hatte. Das ist Pokalfinale. Okay. Der hatte mir auch geschrieben, ob das da jetzt eigentlich, ob das da eine Verbindung geben würde. Und das ist schon komisch, umso weiter ich von der Eintracht wegrücke, umso erfolgreicher wird sie. Also er sieht es auch, mein Zug nach Westen wird immer, also umso mehr ich nach Westen gehe, umso erfolgreicher wird die Eintracht. Das ist seine Theorie. Und ob jetzt man nicht mit Freddy Bobic darüber diskutieren soll, dass ich nach Hawaii ausgeliefert werde, ins Exil. Man muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich den Verein sauber auf einem Champions-League-Platz stehend verlassen habe und sie dann noch letzte Saison, sie haben zwar den Pokal gewonnen, aber immerhin vom Champions-League-Platz noch auf Nicht-Europapokalplatz sogar zu landen. Das war auch alles in meiner Abwesenheit. Also, aber die Gefühlslage damals, das 0-3 zu Hause gegen Hertha an einem Küchentisch in Florida über einen Stream zu sehen, zu heute hat sich schon extrem geändert. Also damals war jetzt nicht so mit, oh, jetzt wäre ich aber gern da, oh, so ein 3-0 gegen Berlin. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Aber jetzt noch jetzt, also natürlich Pokalfinale, die Europapokalspiele und so weiter, da hast du so einzelne Spiele, wo du sagst mit Scheiße, dass ich nicht da bin. Meine Fresse, wäre ich gerne jetzt da. Jetzt ist was Neues dazugekommen und zwar, das Schalke-Spiel ist jetzt kein Spiel, wo man noch in 10 Jahren drüber reden wird. Ja, im Gegensatz zum Pokalfinale oder Lazio-Spiel oder so. Also es wird kein, oh, kannst dich noch damals erinnern. Also ich meine, es war ein guter Sieg, aber mehr nicht, ne?
Jo.
So, jetzt kommt aber bei mir dieses Situation, also dass ich situationsmäßig einfach gerne dabei wäre. Also dass es mich jetzt mittlerweile ärgert, dass ich diese ganze Hinrunde verpasse. Also dieses ganze Gefühl, dieses mit diesen Gefühlen ins Stadion gehen zu können. Weißt du, was ich meine? Also ich kann nachvollziehen, wie man sich gerade fühlt. Ich freue mich natürlich auch und saug alles auf und gucke mir tausendmal die Tabelle an und gucke mir die Spiele an, gucke mir die Tore an und bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, aber eben nicht im Stadion. Und dass ich diese ganze Phase verpasse, das regt mich jetzt auf.
Verstehe ich. Also es ist wirklich auch ein Dauergrinsen. Und ich bin schon lange nicht mehr so gerne ins Stadion gegangen wie jetzt. Ja, also ich hab eine Dauerkarte, klar, aber ich habe auch mal das ein oder andere Spiel dann mal gerade sein lassen und war dann irgendwie am Wochenende weg oder oh nee, scheiß Wetter oder so. Kennst du vielleicht auch? Also darf ich
Wir haben
eigentlich gar
früher mal
nicht
gesagt,
zugeben.
wenn einer von unserer Gruppe gesagt hat, boah, ich weiß echt nicht, ob ich jetzt am Sonntag gegen Hannover mir das antun möchte. Dann haben die anderen immer gesagt, mit dem Kauf der Dauerkarten hast du nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und deine Pflicht ist, dieses scheiß Hannover-Spiel dir
Ja,
anzugucken.
das ist richtig. Ah, du weißt, was
Also
ich
immer.
meine. Aber du überlegst vom Hannover-Spiel, ja?
Ja,
Und
es
jetzt?
waren ja auch nur diese Sprüche, aber
Ja,
alleine
klar.
so Diskussionen hast du ja gerade jetzt wohl nicht so, obwohl ich nicht vor Ort bin.
Ja, nee, jetzt geht gar nichts. Also jetzt fieberst du auch im Spiel gegen Hannover 96 entgegen. Es ist einfach ein Dauergrinsen. Es ist einfach geil und ja, also auch jetzt gegen Olympique Marseille. Gut, du kannst natürlich den Gruppensieg noch klar machen. Aber eigentlich, der große Druck, der ist jetzt natürlich raus, weil du die K.O.-Phase jetzt, weil du dabei bist. Und es geht jetzt eigentlich nur um die Kür. Und ich sag dir eins, da wird wieder gegen Marseille, wird wieder alles durchdrehen hier in der Stadt, weil die alle heiß sind wie Frittenfett. Oder auch gegen
Ja.
Schalke jetzt. Und alle haben gesagt, viele, was du auch jetzt im Nachhinein sagst, viele haben gesagt, okay, ein Punkt, Hauptsache nicht verlieren, aber wenn wir so mit, keine Ahnung, 18 Punkten jetzt in die Länderspielpause gehen. Mensch, wie geil. Und ja, also fast jeder hat den Punkt sogar noch unterschrieben gehabt. Weil du natürlich noch nicht so. Du bist zwar anscheinend Fan einer Spitzenmannschaft, aber du weißt es noch nicht, dass das eine Spitzenmannschaft ist, sodass du eigentlich auch mit einem Punkt gegen Schalke zufrieden bist. Wenn du jetzt wüsstest, du bist Fan einer Spitzenmannschaft, wirst natürlich die Schalker 3-0 aus dem Stadion fegen. Aber so weit sind wir ja. Also die Evolution in unseren Köpfen, die geht ja doch gar nicht so weit. Ja, wir sind ja eigentlich noch alle durch Bruchhagen und Tabellensituationen. Und ist auch gut so. Keiner hebt von uns ab. Also ich meine, gut, wenn jetzt 50.000 Leute singen, Deutscher Meister wird nur die SGE bei 7 Punkten Rückstand auf Dortmund. Ist das jetzt abheben oder ist das jetzt einfach nur pure spontane Freude? Ich würde sagen Letzteres. Aber wenn ich jetzt an Adi Hütter denke, der im Schweizer Fernsehen vor einem halben Jahr sagt, 3 Siege am Stück sind gar nichts. Bei ihnen geht es erst ab 10 Siegen los. Und genau das hat er bei Young Boys Bern den eingetrichtert. Und dann denkst du dir so, das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, wenn du siehst auch, wie ein Trapp nach dem Nürnberg-Spiel abgegangen ist, der stinksauer war, wo wir noch 30 Jahre zuvor uns über ein Tor in der, war das die 93. Minute in Nürnberg, da hätten wir uns eine Woche lang gefreut und so waren alle sauer. Wie geil eigentlich, also diese Mentalität, die jetzt auch in der Mannschaft drin ist, das ist schon sehr erstaunlich.
Ich finde auch, was mir auch aufgefallen ist, ich habe das auch vorhin war im Kicker ein Artikel über de Guzman, der gesagt hat, wie, also da ging es um die Unterschiede zwischen Hütter und Kovac und so, und dass ihm das Spiel mehr liegt jetzt unter Hütter. Er war auf jeden Fall auch, da hat er gesagt, was für eine geile Gemeinschaft das gerade ist. Dass gerade eben diese kurzen Europapokalnächte, die man dann hat, so einen unglaublich zusammenschweißt und alles. Und das ist auch so eine Sache, die einen, wenn man so auf die kleinen Details achtet, und das ist mir schon bei der Zusammenfassung vom Schalke-Spiel aufgefallen, wenn das beim 1-0 vom Jovic, wo stand der Rebic relativ frei im Strafraum. Also Jovic hätte nochmal Rebic anspielen können. Hat es aber nicht gemacht, sondern hat draufgehauen und hat getroffen. Ja, alles gut. Wahrscheinlich hätte sich Rebic beschwert, wenn er nicht getroffen hätte. Aber Rebic, wie man sieht, wie sich Rebic freut im Hintergrund. Also wie ich meine, natürlich soll er sich freuen, weil seine Mannschaft gerade ein Tor geschossen hat. Aber wie jeder, der nicht beteiligt ist an irgendetwas, abgeht. Also sich für andere freut und sonst irgendwas. Das sind so Kleinigkeiten, das sieht man wirklich gar nicht so häufig.
Das sieht man auch, das sieht man in der Tat nicht häufig, du siehst auch beim 2-0, wie Rebic da auch abgeht vor Freude.
Ja, also dieses wirklich Hauptsache, man sieht wirklich so an so kleinen Sachen, glaube ich, was für eine gute Gemeinschaft das ist.
Ja, das ist richtig. Also da sieht man dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, dieser Team Spirit, Den siehst du beim Torjubel schon. Da hast du recht.
Ja.
Die freuen sich, die unsere drei Büffel da vorne. Und ich bin geneigt, Kostic und Da Costa zur Büffelherde dazu zu zählen. Also alle reden von dem magischen Dreieck, aber es ist ja eigentlich ein magisches Pentagramm. Sagt man Pentagramm zum Fünfeck? Pentagon hat fünf Ecken, ne? Ja, Pentagon oder Pentagramm ist mir jetzt auch scheißegal. Magisch auf jeden Fall. Das ist schon, die freuen sich alle, und wenn der Nachbar das Tor schießt, also die sind zwar alle geil darauf, Tore zu erzielen, aber die freuen sich genauso, wenn der andere ein Tor erzielt. Und das merkt man wirklich an diesem Torjubel und wie die Mannschaft abfeiert, was da für ein Spirit ist. Das ist total geil.
Es sind halt auch, ich meine, ja, wie wir schon gesagt haben, letzte Saison 2 Punkte nur weniger und auch am Ende noch nicht mal im Europapokal. Es sind aber solche Sachen, wenn man mal unser Torverhältnis sieht, 26 zu 13, plus 13 die Differenz. Bayern hat plus 6. Ja. Die Hertha auf Platz 8 hat minus 1. Also das sind so Anzeichen dafür. Also wir haben ja schon gesagt, dass die Siege relativ verdient sind auch. Und nicht so wie letzte Saison. Wenn du das siehst und dann, wenn du dir einfach nochmal reinhaust, dass wir noch im Europapokal spielen.
Ja, eben.
Also so nicht zu dem Kreis der Europa League-Mannschaften dazugehörend, dass wir und auch in der Europa League abgehen, also dass wir gerade auf 2 Wettbewerben so abgehen, und wo du normalerweise sagst mit, ja, dann nehme ich halt die Europa League-Saison und dann sind wir halt nur 12. ein Jahr.
Und das hat man ich habe das vor 4 Jahren auch gedacht.
So wie du als Eintracht-Fan da reingehst.
Genau. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl war vor 4, 5 Jahren. Da war das so. Wir haben ja gefühlt in der Bundesliga richtig schön abgekackt. Wie gesagt, gerade diese Spiele in letzter Minute verloren. Aber wenn du dann in Bordeaux 1-0 gewonnen hast, oder wenn du dann gegen Porto, ja gut, Porto war in der Rückrunde, was war noch in der Hinrunde, was ganz spannend war, wir hatten Nikosia und wir hatten noch Tel Aviv und wir hatten noch eine Qualifikationsgeschichte gegen Baku. Ja, okay, ja. Aber das war irgendwie, das hat mich, also dieses Bordeaux-Ding, ja, zum Beispiel, das hat 5 Niederlagen der Liga bei mir emotional gut gemacht.
Ja, das war ja auch alles, das war ja auch, wo man so gesagt hat mit, dass Fee eigentlich alles richtig macht, also in dem Sinne, dass er, ich meine, der kommt zur Eintracht, steigt auf, dann führt er die Eintracht in einer geilen Saison, ich meine, das hat unglaublich Spaß gemacht, die Saison in die Europa League, war ja auch nicht unverdient, wie wir da reingekommen sind, war ja auch erst am Ende eher unglücklich, dass es nicht Champions League geworden ist. Und dann haben wir eine geile Europa League-Saison mit einem sehr unglücklichen Ausscheid, aber wo einfach jeder von August bis Februar unglaublich Spaß hatte.
Richtig, ja.
Und geile Reisen hatten und jeder dankbar war und man mit erhobenem den Kopf ausgeschieden ist und so weiter. Am Ende waren wir, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, 13.12. oder sowas. Naja, 13.14.
so. Eigentlich noch für Eintracht-Verhältnisse auch eigentlich ein ganz, ganz normaler Tabellenplatz. Denk nur mal, zweite Jahr als Aufsteiger, ja. Und du warst, das zweite Jahr ist immer am schwersten. Du siehst es gerade bei Hannover und Stuttgart. Die sind im 2. Jahr jetzt in der Bundesliga und kacken schön ab. Ohne Europa League.
Das war eine okay Bundesliga-Saison.
Ja.
Ich hab mich da auch nicht gar nicht groß beschwert. Das war alles, nee. wo ich dann auch einfach gesagt habe, ja, Fee macht jetzt alles richtig, dass er geht.
Weil, richtig, die Luft war raus.
Er geht als Held.
Ja.
In seinen Augen, in unseren Augen, alle sind glücklich. Wurde aber auch Zeit, dass er, also es war so einfach, wo er gesagt hat, ja, jetzt neuer Trainer, wäre auch nicht schlimm. Gut, wie dann die Geschichte gelaufen ist, wissen wir ja alle.
Und der neue Trainer war ja keinesfalls schlimm. Also wir haben ja dann unter dem Schaf eigentlich den Powerfußball gespielt, den wir jetzt auch unter Hütter spielen, mit dem Unterschied, dass wir da nur den Alex Meyer hatten, der am Anfang völlig abgemeldet war unter dem Thomas Schaf. Ich meine, Alex Meyer war, glaube ich, die ersten 3, 4 Spiele auf der Bank. War ja hier ein Riesen Trara, dass er den Alex Meyer da weggeschnitten hat. Und unsere Abwehr war natürlich nicht so sicher wie jetzt aktuell. Das muss man ja auch sagen, was wir da. Ich habe kurz am Spiel mit Manny Binz gesprochen. Manny Binz, der ja aus der Zeit kommt, wo, soweit ich mich erinnern kann, wir das letzte Mal im Stadion Deutscher Meister wird nur die SGE gesungen hatten. Ist also schon ein paar Jährchen her. Und er hat gesagt.
Ja, es gab auch ab und zu dazwischen, als wir am zweiten Spieltag oder so mal kurz.
Ja, okay, gut. Aber dann eher so nochmal auf der Heimfahrt im Auto oder im Bus. Nicht zwingend 50.000 im Stadion. Und das war, und der Binz waren es auch nicht 50.000 im Stadion, weil einfach nicht so viele Zuschauer im Stadion waren. Da haben dann das vielleicht 30.000 gesungen an einem guten Tag. Na egal, aber Binz kommt aus dieser Zeit, in der wir uns gefühlt eigentlich wieder befinden, wo du einfach auch wusstest, damals, wenn Yeboah an den Ball durch einen Pass vom Uwe Bein und dann aufs Tor zugelaufen ist, das Ding war drin. Das Ding war drin, das Gefühl hast du jetzt auch bei Jovic, das Gefühl hast du jetzt, du hast jetzt drei von diesen Verrückten. Wir hatten ja damals Yeboah und irgendeinen Partner, mal war es der andere, nee, Andersen war vor Yeboah, wer war denn mit Yeboah? Axel Kruse mal.
Teilweise zeitgleich.
Zeitgleich, dann Jan Furtok hatten wir als Sturmpartner, Axel Kruse und...
Axel Kruse und Yeboah war so ziemlich der beste
Sturm. War der beste Sturm, genau. Das war, glaube ich, auch aus der besagten Saison, die wir versuchen zu verdrängen. War das,
da hat sich der Kruse dann noch mit einem Steppi irgendwie verkracht.
Richtig, ne? richtig. Wo ich so dachte, jetzt fehlt nur noch Cantona in der Mannschaft. Haben wir Uli Stein, Axel Kruse... Eric Cantona. Aber gut, den konnten wir uns nicht leisten. Aber der hätte noch charakterlich ganz gut in diese Truppe reingepasst. Aber Buddy Binz kommt aus dieser Zeit. Und der steht dann nach dem Spiel im Museum gestern, war das gestern, nicht vorgestern, gegen Schalke, mit feuchten Augen und sagt, alleine, was Hasebe für ein Spiel macht, unglaublich. Unglaublich, dieser Hasebe ist einfach nur unglaublich. Ja, der hat ein Stellungsspiel, das siehst du ja über den Stream wahrscheinlich nicht so. Der zieht die Bälle an wie ein Magnet, gefühlt kommt jeder Pass von ihm an. Er ist, wenn der Gegner kommt, ist er einfach schon da, wo der Ball vom Gegner hinkommt. Das ist unfassbar, was Hasebe für die Saison spielt. So, dann hast du, jetzt darfst du an sich vergessen, Salcedo ist ausgefallen. Ich weiß gar nicht, hat er sich gegen Bayern München oder dann später verletzt. Der ist ja gefühlt jetzt auch, hat er ja noch in der Saison kein Spiel für die Eintracht gemacht. Dann hast du dann diesen Endika, diesen 19-Jährigen. Das ist die Oberkante. Abraham immer so ein bisschen auch, wie hast du ja auch bei dieser Elfmeter-Geschichte von Embolo gesehen, immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Aber das ist einfach, wir stehen auch hinten einfach unglaublich sicher und Kopf dieser Defensivabteilung ist einfach ein unglaublicher Hasebe. Dann fehlt Toro. Toro, der am Anfang so ein bisschen untergegangen ist, wo jeder gesagt hat, naja gut, der braucht noch ein paar Jahre oder weiß ich nicht, ein paar Spiele, bis er hier ankommt. Der hat ja vor seiner Verletzungspause auch mittlerweile, da war der ja aus der Mannschaft gar nicht mehr wegzudenken. Der fehlt. Dann haben wir noch die zwei Portugiesen, die fehlen, wo keiner weiß, wie die so drauf sind. Geraldes, weiß gar nicht, wie man ausspricht, und Paciência, die ja auch nochmal eine Option für guten Fußball darstellen können. Also, und ich vermute mal, in der Winterpause wird auch nochmal was auf den Außenbahnen passieren, weil du kannst in der Costa, du kannst dir nicht hier eine Saison mit Europapokal spielen, so durchspielen lassen, weil was der läuft, dass der überhaupt eine Lunge hat, wundert mich. Der ist ja kurz vorm, der ist kurz vorm Koma, ja, glaube ich. Also da musst du jetzt noch echt jemand holen. Chandler, keine Ahnung, wie lange der noch verletzt ist. Also wir haben ja auch noch wirklich einiges an Optionen, wo man ja eigentlich gerade weitergrinsen kann.
Ja, wir haben ja vor allem, müssten wir eigentlich auch noch, ich bin da jetzt nicht so im Bilde, weil man mich da nicht so sehr aufklärt, aber wir müssten eigentlich auch noch Geld haben.
Ich glaube auch, wir haben noch Geld. Wir haben noch Geld, wir waren ja an dem Spieler dran, also Young Boys Bern logischerweise, dieser Babu Tralala, linker oder rechter Verteidiger, eins von beiden, vielleicht auch kann er auf beide Positionen rechter, spielen, ich, rechter. Das wäre so als Backup für Da Costa. Apropos Da Costa, wie der abgeht, ja, also auch unglaublich.
Ja, aber da musst du mal überlegen, ich meine, Babu, den glaube ich auch viele wollten, der bei Transfermarkt hier irgendwie so einen Marktwert von 9 Millionen hat oder so weiter, wenn du jetzt schon mit Backup für Da Costa redest.
ja, eben.
Ist das schon sehr bezeichnend, ja, aber wenn, ja, eben, aber ich meine, wenn du quasi das, ich meine, nimm es mal so, eigentlich, wenn du Da Costa spielt auch eine Riesensaison. Aber wenn du jetzt
einfach. Aber der kippt irgendwann um.
Ich möchte jemanden kaufen, der besser ist als Da Costa. Ich meine, er ist jetzt nicht der weltbeste rechte Verteidiger. Ne? Er spielt gut.
Ich weiß, was du meinst.
Ich möchte jetzt auch gar nicht aus der Mannschaft.
Bin ich absolut d'accord mit dir.
So.
Gilt ja auch für Chandler. Wir sind ja auch happy, dass wir Chandler haben, aber es gibt mit Sicherheit auch bessere Spieler auf der Position. Ich weiß genau, was du meinst.
Und wenn du dann eben nochmal zulegst, ja, und sagst, dann holen wir noch jemanden, der besser ist, als jemand, der schon gut ist, und die haben dann einen Zweikampf, das ist doch das, was du willst.
Das ist das Geile.
Davon mal ganz zu schweigen, wenn sich jemand verletzt oder so.
Richtig, richtig. Ja, und dann, ich weiß nicht, wir müssen über den Trainer jetzt gleich reden, weil das finde ich alles sehr erstaunlich. Dann waren wir noch an einem Spieler dran, da komme ich jetzt aber nicht mehr auf den Namen, von Feyenoord Rotterdam. Und da soll die Eintracht auch schon handelseinig gewesen sein, aber ist irgendwie im letzten Augenblick auch an Ablöseforderungen von Rotterdam oder vom Berater oder was der Teufel was gescheitert. Das könnte auch noch ein Name sein, der jetzt in der Winterpause, in der nächsten Transferperiode auch nochmal ganz, ganz weit oben steht, ja, auf der Einkaufsliste. Und das ist auch nochmal ein Außenverteidiger. Und dann hätten wir wirklich, wenn wir einigermaßen von Verletzungssorgen verschont bleiben, dann hätten wir wirklich auch in der Breite einen qualitativ guten Kader, weil wir wirklich alle Positionen doppelt besetzt hätten. Aber von der Qualität her sogar.
Ja, du musst auch mal, wenn wir so gerade über den Kader schon so schwärmen, aber ich meine, es darf jetzt auch mal erlaubt sein.
Ja, klar,
und auch
logisch.
Ja, alles erlaubt sein. Und wir wissen haargenau, wir sind sowas so gewohnt, dass es auch ganz schnell wieder anders laufen kann. Und dann werden wir auch wieder meckern, so wie wir am Saisonanfang gemeckert haben.
Ja, verjungt werden Basel. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussprechen kann. Ich muss ein bisschen mehr Whisky trinken wie du, dann kriege ich das hin.
Ja.
Entschuldigung, hört ja keiner zu, ist okay.
Du musst mal überlegen, Alex Meyer, ein gewisser Gekas oder sonst irgendwas, wie sehr wir immer abhängig waren um das Wohl und Weh eines Spielers, auch nicht immer ein Stürmer, auch mal irgendwie, es war auch mal eine Zeit jemand wie Christoph Spischauer gewesen oder sonst irgendwas.
Ja, denk doch an hier, an unserem Schweizer, der jetzt bei Hannover ist, der Schwegler. Da war doch das ganze Spiel war doch abhängig von Pirmin Schwegler.
Ja, und das ist der. Ja, und dieses, und du musst mal, was, wir haben ja auch letzte Saison Spieler verloren, ja, also die Stammspieler waren. Und zwar gute Stammspieler, wo wir gesagt haben, Wolf zum Beispiel oder so. Mhm. Wo du immer irgendwie sagst, ja, schade und sonst irgendwas. Ist jetzt nicht so, dass an Wolf das ganze Spiel gehangen hatte. Aber du hattest immer Angst, dass irgendwas Krasses passiert. Mhm. Und ich möchte ja sowas jetzt gar nicht bestreiten. Aber selbst wenn sich einer aus unserer Herde da jetzt verletzt oder so, sind nur eigentlich genügend da, um das aufzufangen.
Richtig, weil das ist ja, so doof sich das anhört, also das ist ja das Absurde, was wir gerade erleben, dass alle drei spielen, gegen Stuttgart und jetzt gegen Schalke, das ist ja komplett aus der Not herausgeboren. Das war ja nie der Plan gewesen. Der Gacinovic hat sich kurz vorm Stuttgart-Spiel verletzt. Und da kommt der Hütte auf die Idee, nachdem er schon den Kostic so als linken Verteidiger irgendwie umgemodelt hat, zum Erstaunen aller Fußballkenner in Deutschland, kommt er auf die Idee, ach, ich stelle jetzt mal den Rebic auf die 10. Und Stuttgart sieht kein Land. So, dann haben wir in Nicosia gegen Limassol eigentlich wieder relativ in Anführungsstrichen normal gespielt. Da haben wir dann mit Alea und Jovic, ist klar, dass Jovic dann auch gleich das erste Tor macht, logisch, klar, kannst du drauf wetten mittlerweile. Und ja, weiß ich nicht, jetzt hat sich dann Hütter gedacht gegen Schalke, die stehen so defensiv, die sind vielleicht noch so ein bisschen verunsichert, ach komm, ich lass wieder alle drei los. Das ist geil, das traut man sich maximal, wenn du FIFA spielst oder Bundesliga-Manager spielst, aber nicht als Bundesliga-Trainer. Ein Kovac würde da bei dem Gedanken schon einen Herzkasper bekommen haben.
Ja, es ist irgendwie, man muss ja, das ist mir jetzt auch wegen dem Artikel, was der Guzman gesagt hat und so weiter, was Hütter besser macht als Kovac und so, was ja irgendwie, also jetzt scheint es für mich so, dass es ziemlich gut passt mit Hütter auf Kovac folgend. Also ich will gar nicht so viel Negatives jetzt über den Kovac sagen. Also ich meine, es waren jetzt nicht die schlimmsten Wie lange war er da? Drei Jahre?
Ein Drittel. 8. März. Ja. 8. März ist er gekommen zum Geburtstag der Eintracht, hat die Eintracht gerettet und danach zwei volle Saisons.
Ja, okay. Ja, ich meine, das war eine coole Zeit mit einem Pokalsieg am Ende. Und
nochmal, um sich das auf der Zunge zergehen zu lassen, wir sind ja mittlerweile schon so ein bisschen hier die Erfolgsfans und so ein 3-0 gegen Schalke nimmt man mal mit. Wir waren aber, denk an die Zeit davor, vor Kovac, wir waren unter Kovac zweimal im Pokalfinale. Zweimal hintereinander. Das muss uns auch erstmal jemand nachmachen. Das schafft normalerweise nur Dortmund und Bayern München.
Das war ja das Schlimme an der Niederlage gegen Dortmund, dass wir alle wussten, dass die Chance so schnell nicht
richtig, genau.
Das ist, da habe ich noch gesagt, ja, das Schlimme ist eben, du kannst nicht einfach sagen, naja, dann nächstes Jahr.
Genau das. Das ist genau der Punkt, ja.
Und ich glaube, ich war nicht der Einzige. Und allein, ich meine, der Klassenerhalt war auch sensationell, ja.
Richtig, also, wir waren ja weg. Wir waren ja wirklich weg.
Du musst gucken, wo wir hergekommen sind.
Also wir können jetzt aber die Tabelle da aufrufen von der Saison, aber hätten wir in Darmstadt nur unentschieden gespielt, wären wir, glaube ich, schon abgestiegen gewesen, soweit ich mich erinnern kann.
Nee, ich glaube noch nicht. Aber, es war auf jeden Fall eng. Das hat er auf jeden Fall super gemacht und er war ja genau der richtige Trainer zu der Zeit. Also er hat gesehen, was kann ich mit dieser Mannschaft machen? Und als erstes Wichtige irgendwie Defensive. Wir müssen stehen. Und dann müssen wir kämpfen und so weiter. Und hat wirklich gut aus den Materialien das rausgeholt, was man rausholen konnte. Und der Hütter, und das finde ich das Sensationelle, scheint sich das quasi alles damit beschäftigt zu haben. Also er hat gesehen, was hat die Eintracht denn richtig gemacht letzte Saison? Warum waren sie denn relativ erfolgreich? Und hat das quasi weiterentwickelt.
Aber auch erst nach den ersten Nackenschlägen, das darf man nicht vergessen. Also es hat schon 0-5 gegen Bayern gebraucht, ein peinliches Aus in Ulm, um daraus zu sehen, okay, das, was ich vorhabe, funktioniert noch nicht so mit der Truppe. Also gucke ich jetzt. Genau, das musst du sehen. Also gucke ich jetzt, was kann die Truppe und wie kann ich ein Upgrade von dem, was die Truppe kann? Wie kann ich davon ein Upgrade machen? Und das hat er ja, und jetzt sind wir beim Thema Adi Hütter oder überhaupt beim Trainer, beim Trainer, die Bedeutung eines Trainers, sind wir, glaube ich, jetzt bei dieser Diskussion. Das ist phänomenal, dass er das gesehen hat und dass er daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat und dass diese richtigen Schlüsse auch noch Stand jetzt mega erfolgreich sind.
Ja.
Ja. Und dann ist jetzt die Frage, inwieweit ist wirklich, hat der Trainer eine Bedeutung? Ich meine, wir haben jetzt das Beispiel auch Dortmund mit Favre. Wir haben jetzt das Beispiel Frankfurt mit Hütter und ich sehe das genauso. Hütter ist deswegen erfolgreich, weil er auf das Kovac-Fundament aufbaut und irgendwie, ja, wie gesagt, ein 2.0-System daraus gemacht hat. Weil wir haben ja im Prinzip, Toro ist verletzt. Dann muss ich mal ganz kurz, okay, Kostic ist natürlich bedeutend. Also Kostic und Endika, das sind ja im Prinzip eigentlich nur zwei neue Spieler, die aktuell spielen. Der Rest ist ja noch die Mannschaft vom letzten Jahr. Ohne Boateng, ohne Mascarell und ohne Wolf. Und gerade Wolf, also Boateng brauchen wir nicht drüber zu reden, wie wichtig der für die Truppe war. Aber auch ein Wolf war immer so ein Typ, der war so für die Momente, für die unerwarteten Momente. Der ist dann einfach, der ist auch so, wie Ante Rebic vergleiche ich den Marius Wolf, der einfach so doof ist, dass er einfach was macht, was keiner erwartet, ja. Also diese Überraschungsmomente, die der Wolf halt drauf hatte, deswegen habe ich den auch unglaublich gemocht und hätte ihn auch gern weiterhin bei der Eintracht gesehen. Das ist ja Qualität, die uns abhanden gekommen ist.
Ja.
Auf der Torhüter-Position haben wir uns verbessert. Also mit Kevin Trapp auf jeden Fall, weil der Kevin Trapp hat sich auch der war jetzt 3 Jahre sogar in Paris, hat sich in Paris eine andere, ja, so ein anderes Selbstverständnis angeeignet, so eine Siegermentalität, so eine Spitzenmannschaftmentalität, die er jetzt auch versucht, in die Mannschaft hineinzutragen. Das macht unglaublich viel aus. Wenn Renault reinkommt, weil der Trapp verletzt ist, habe ich auch keine Sekunde Panik, überhaupt nicht. Und also, ja, geh du weiter, ich kann nicht mehr.
Ich möchte nur kurz anmerken, wie wir darüber am Anfang der Saison alle geschimpft haben. Also was heißt alle? Wir beide.
Wir beide auch, ja.
Wie unnötig diese
Trapp-Verpflichtung
war. Und
so. Richtig.
Ja.
Aber sie ist auch ein Rädchen. Definitiv.
Ich möchte auch kurz mal anmerken, zum Thema, was ein Trainer ausmacht. Ich glaube auch, dass ein Trainer extrem viel ausmacht. Das ist ja fast schon Majestätsbeleidigung, man darf eigentlich sowas gar nicht sagen, aber ich sage das eigentlich immer gerne, zwar nicht öffentlich, aber so. Ich meine, ich glaube Anfang der 90er, um es jetzt mal ein bisschen provokativ zu sagen, waren wir trotz Stepanovic so gut.
Ja, richtig. Mit jedem anderen Trainer, also, das ist nicht provokativ, sehe ich genauso, mit jedem anderen Trainer hätten wir das Ding schon 3 Spieltage vor Schluss, hätten wir einen Deckel drauf gemacht.
Wir hatten definitiv ungefähr, sagen wir mal, 2-3 Jahre lang in der Bundesliga die beste Mannschaft gehabt.
Ja, war so.
Also den besten Kader. Und wir hätten mindestens eine Meisterschaft da rausholen können. Und wenn wir da noch einen guten Trainer gehabt hätten, man hat ja hinterher, gerade als das Jubiläum war, da war viel bei Freunde und so, wo die alle darüber geredet haben, also so Binz und Bein und so, was das damals eigentlich im Training für eine Katastrophe war und Streit zwischen Stein und Möller und sonst sogar, was das für eine Truppe war, dass der Stepanovic quasi einfach den Ball hingelegt hat und gesagt hat, spielt mal. Und wenn die sich halt verstanden haben, hat das geklappt. Wenn nicht, dann war das eine Katastrophe. Und deswegen hast du dann auch solche Punkte verloren. Wir sind ja vor allem 92 auch nicht nur wegen Rostock, sondern wegen irgendwelchen zu Hause unentschieden gegen, ich weiß gar nicht, ob wir gegen die jetzt unentschieden gespielt haben, gegen Wattenscheid oder so, ja. Also wo
ich
du
glaube,
einfach
ja.
so viel zu viele blöde Punkte hergegeben hast.
Wir hatten in der ganzen Saison keinen einzigen Elfmeter für uns bekommen und das bei dem Sturm ist übrigens, ist eigentlich ungewöhnlich. Wenn du so eine Offensivpower hast, die wir damals hatten und du bekommst in der gesamten Saison, und da rede ich nicht über Rostock, du bekommst in der gesamten Saison keinen einzigen Elfmeter, ist sehr ungewöhnlich. Und wir hatten dann Uwe Bein. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wo ich dann Freitag oder Mittwochs in der Rundschau gelesen habe, dass das Bein jetzt beim Training fehlt wegen Erkältung. Sehen ihn aber dann Neu-Isenburg im Cabrio rumfahren und kommt dann Freitag zum Abschlusstraining und fiedelt dann am Samstag den Gegner mit, also wieder weg. Also das ist schon, ich sag auch bei jedem anderen Trainer, ein bisschen mehr Disziplin in den Laden rein. Und wir wären eigentlich das Dortmund dann der 90er gewesen. Also dann wäre nicht Dortmund, was sie jetzt sind, ist ja auch das Fundament in den 90ern gelegt worden, dass sie dann endlich mal Meister wurden, dann die Champions League gewonnen haben. Davon zehren die ja fanmäßig und von allem wirtschaftlich und von dem großen Stadion, zehren die ja aus diesen Mitte der 90er Jahre, wo wir dann parallel abgestiegen sind. Aber das hätte genau andersherum laufen können.
Ja, ich finde es furchtbar interessant, wenn man sich diese Wege von uns und Dortmund anguckt. Wenn du es quasi die letzte Saison auf Augenhöhe war 93-94, wo wir so krass unter Topmüller gestartet sind und dann Yeboah sich verletzt hat und sonst irgendwas, erinnerst dich?
Ja.
Also, sowohl Dortmund als auch wir dann am Ende ja ziemlich glücklich und eng den UEFA Cup eingezogen. Also das war so die Saison, wo wir beide einfach ja immer im UEFA Cup eingezogen sind. Und in der Saison 94-95 hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt. Wir hatten Heinkes geholt, wurden nur Neunter, während Dortmund Meister geworden ist. Aber da hat ja...
Mit welchem Trainer sind die Meister geworden? Weißt du das noch?
Hitzfeld.
War das der Hitzfeld? Okay, gut.
Ja. Und Wenn du da mal siehst, also
ich. Da hätte ich jetzt aber davor gesagt, aber ich hätte, Heinkes war ja dann recht erfolgreich in Bilbao gewesen. Ich hätte vor der Saison, also wenn ich jetzt höre, Dortmund Hitzfeld, den kein Mensch hier wahrscheinlich von uns gekannt hat, und bei uns Heinkes, hätte ich ja sogar dann meiner Naivität gesagt, wir haben alles richtig gemacht.
Ja, gut, den Hitzfeld hatten sie ja schon 91 oder 90 oder so geholt. Ach,
den hatten die schon länger, okay. Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ja. Dass Heinkes eigentlich ein besserer Trainer war, als er bei uns war, ist ja auch bekannt. Und dass er bei uns auch viele Fehler gemacht hat, ist ja auch bekannt. Man muss aber auch, was man ja heute holen wir wieder ganz schön aus, fällt mir gerade auf. Der Heinkes, ich kann mich noch sehr gut an das Yeboah, Gaudino und Okocha das erste Spiel nach denen erinnern, also nachdem die aussortiert wurden, dass wir 2-0 gegen Hamburg gewonnen haben, wo Uli Stein im Hamburger Tor noch Jan Furtog gefault hat und wir einen Elfmeter bekommen haben. Ich erinnere mich noch an das Spiel. Da gibt es ja die Geschichte, dass danach Heinkes auf der Pressekonferenz erschienen ist und die Journalisten alle aufgestanden sind und ihm Standing Ovation gegeben haben.
Okay.
Dass er sich das nicht hat bieten lassen mit ihm. Also, dass er endlich mal, dass es hier einen Trainer gibt, der in Frankfurt endlich mal durchgreift. Also, wir hatten es ja vorher mit Steppi, dass er zu locker war.
Ja, genau.
Und da war wirklich das Gefühl damals gewesen, also ich war, wie alt war ich da? 11 oder so, also ich jetzt kein Fußballfachmann, aber das Gefühl war rundum auch bei mir, das geschieht ihnen mal ganz recht.
Ja, das Gefühl also, das Gefühl war da, ich kann mich dunkel dran erinnern. Und
das wird total verdrängt.
Richtig, also, richtig. Wir waren ja, das war ja 2 Jahre nach Rostock und dann kam dann raus auch in der Aufarbeitung von Rostock, dass Andi Möller zum Beispiel vor dem Spiel in Rostock mal kurz nach Turin fliegt für Vertragsverhandlungen, dass der Uli Stein am liebsten die Fresse poliert hätte. Also das ist in der Mannschaft, also hat die Disziplin komplett gefehlt. Und wie wir es ja auch eben gerade gesagt haben, mit dem Trainer mehr Disziplin in der Truppe, dann wären wir wahrscheinlich schon am 30. Spieltag Meister gewesen. Dann hätten wir Bremen und Rostock und so nicht mehr nachholen müssen. Ich hatte auch emotional, auch wenn natürlich mit Yeboah und Gaudino, brauche ich nicht sagen, was das für Spieler sind, aber emotional habe ich wohl auch damals gedacht, endlich mal einer, der aufräumt. Also ich möchte das nicht ausschließen, dass ich so gedacht habe, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern.
Was dann auf jeden Fall, also ich meine, die Fehler auf jeden Fall dann waren gewesen, hinterher betrachtet, aber das habe ich auch damals gedacht. Ich meine, du hättest auf gar keinen Fall die verkaufen sollen. Das ist klar. Also ich meine, dass man Yeboah hatte einen Denkzettel geben können, ja, sicherlich. Aber das Verkaufen, das war ein ganz großer Fehler.
War der nicht sogar nur verliehen? War der richtig verkauft?
Der war verkauft. Gaudino war, glaube ich, verliehen.
Gaudino kam ja dann auch in der 2. Liga zurück. Aber bei Yeboah, ich dachte, der wäre nur verliehen gewesen. Der ging, glaube ich, zu Leeds United, ne?
Für 3, irgendwas Millionen
Mark. Oh, dann stimmt, du hast recht, da haben die den verkauft, ja.
Ja, und das Riesenfehler. Aber was ich, weswegen ich persönlich, also die Heinkes-Zeit oder quasi Heinkes nicht als guten Trainer damals betrachte, ist, also zum einen hat er ja, der wollte auch damals alles umschmeißen. Er hat dann, wollte die Viererkette einführen und das haben ja. Du wirst dich vielleicht erinnern, Mitte der 90er haben viele ausländische Trainer versucht, die Viererkette in Deutschland einzuführen, was immer grandios gescheitert ist. Und auch Heinkes bei der Eintracht. Der hat eben auch zu brechstangenmäßig versucht, sein System durchzusetzen, hat sich ja dann öffentlich mit Yeboah noch angelegt, schon in der Hinrunde. Und dann, was ich ihn aber persönlich einfach übel nehme, ist, dass er sich verpisst hat. Dass er eben dieses Trümmerfeld hier hinterlassen hat und dann einfach gegangen ist. Das ist das, warum ich sage, er ist ein Arsch.
Ja, ja, zu Recht. Ja, klar.
Ich glaube auch Manny Bitz hat irgendwie gesagt, dass er extrem enttäuscht war, weil er unglaublich viel unter Heinkes gelernt hatte und als Heinkes einen super Trainer ansah und so. Aber dass er einfach dann menschlich enttäuscht war, dass er gegangen ist. Und das finde ich auch das Schlimme.
Ja.
Aber was ja eigentlich noch, wir waren ja noch mit dem Dortmund-Vergleich. Dortmund hatte 92, 93, also als er auf uns noch mit Augenhöhe war, hatten sie dann angefangen, den Sammer und so zu holen.
Der Sammer ist noch mit Stuttgart Meister geworden in diesem besagten Jahr.
Nach Mailand.
Und dann kam er.
Für ein halbes Jahr.
Ja, und dann kam er nach Dortmund, genau.
In der Winterpause. Der hat unglaublich viel Geld gekostet. Also, die haben sich schon, diese Meistermannschaft 94, 95, da haben die schon ganz schön Geld investiert, was wir, glaube ich, nie hatten.
Das hatten wir nicht. Und ich weiß noch, dass die Dortmunder im UEFA Cup sich dumm und dämlich verdient hatten. Die hatten irgendwie, war das erste Mal, dass wir im UEFA Cup richtig Geld verdienen konnten? Wir erinnern uns, ich glaube, 1980 der UEFA Cup-Sieg, da steht Minimum eine rote Null. bei der Eintracht, ja. Und Dortmund hatte das erste Jahr, da war dann irgendwie mit Fernsehrechte und das UEFA Cup auf Sat.1 oder keine Ahnung, wie übertragen wurde. Und da ist richtig viel Geld geflossen. Und die Dortmunder sind in dem Jahr dann ja bis ins Finale gekommen. Keine Ahnung mehr gegen wen. Und die anderen
Juve.
Deutschen, gegen Juve sogar, okay, aber die haben das verloren, ne? Das UEFA Cup Finale. Die haben dann in der
Ja.
Champions League gegen Juve gewonnen. Auch eigentlich eine schöne Geschichte. Und die anderen Mannschaften sind ziemlich früh raus. Ich weiß gar nicht, welche Saison das war, gegen wen wir da gespielt hatten und gegen wen wir rausgeflogen sind. Das muss.
93, 94 sind wir, glaube ich, gegen Salzburg rausgeflogen, oder? War das das hier?
Nee, da war
Ja,
aber
oder?
Salzburg im Endspiel, weil die haben ja dann, Salzburg ist
Ja, stimmt,
in.
Salzburg gegen Inter. Das
Genau,
war
das war das
dann.
Endspiel. Da muss Dortmund davor gewesen sein. Dann war das wahrscheinlich das Jahr, wo wir gegen Juve rausgeflogen sind, sprich die Heinkes-Saison, wo der Dortmund bis ins Finale
Nee,
gekommen ist.
Dortmund war 94 im UEFA-Cup-Finale,
Und
meine
in
ich.
welcher, und gegen wen denn?
93, 94,
War das
oder?
nicht unsere, war das nicht die Heinkes-Saison? Das war doch die Heinkes-Saison bei uns.
Dort,
Wir sind
oder hat
im
Dortmund in
Viertelfinale gegen Juve rausgeflogen. Das war doch Viertelfinale.
94, 94, 95, ja, unter Heinkes sind wir gegen Juve
Und dann ist
rausgeflogen.
Juve dann wohl in der Saison, als wir gegen Juve rausgeflogen sind, ins Endspiel gegen Dortmund gekommen. Kann das hinkommen?
Ja, das
So.
kann hinkommen. Und
Und ich.
93, 94, also eine Saison davor sind wir gegen Salzburg raus, ja.
Genau, also irgendwie so. Komischerweise haben wir in der Saison, obwohl wir gegen La Coruña, das war damals eine spanische Spitzenmannschaft, weitergekommen sind. Dynamo Moskau haben wir weggefiedelt, zumindest im Hinspiel 5-0 gewonnen. Da war ich sogar da gewesen in Moskau.
Ich war nicht da, aber es war 6-0.
Ja, gut, ich habe viel Wodka getrunken an dem Tag, aber du hast recht, ja. Dann
Da
haben
war ich
wir.
übrigens, da war ich beim, da kann ich mich
Erzähl.
erinnern, da war ich, also ich meine, ja, 93 war das, ja, Moskau, Hinspiel 6-0 gewonnen. Und also das war so die Zeit, ich war ein Bub und mein Onkel hat mich immer mitgenommen. Ich durfte mir so die Spiele quasi aussuchen. Also er hatte mit mir, hatten wir ja schon mal, mein erstes Spiel war das 9-0 gegen Lodz. Da hat er mir im März des Jahres, es war ja im September, hat er mir einen Gutschein geschenkt ich darf mir ein Bundesligaspiel der Eintracht auswählen. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin und sonst so. Ich habe aber irgendwie gesagt, ich will da, hat sich dann so ergeben, ich gesagt, ich will gegen Lodz hin. Also als es dann so August war, sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, warum ich kein Bundesligaspiel genommen habe. Ich habe gesagt, ich will gegen Lodz hin. Und ein Jahr später habe ich dann, durfte ich mal wieder ein Spiel aussuchen. Da habe ich gesagt, ja gut, ja, haben wir 6-0 in Moskau ge gewonnen. Da werden wir das Rückspiel ja ungefähr 12-0 gewinnen. Da will ich dabei sein. Und dann sind wir zu dem Spiel gegen Dynamo Moskau vor ungefähr 6.000 Zuschauern in Frankfurt. Es war kalt und die Eintracht hat in einem ganz üblen Spiel 2-1 verloren, weil ja eh alles egal war. Und ich frage mich bis heute, warum ich mich darauf eingelassen habe, da unbedingt hingehen zu müssen. Aber ja gut,
Aber
das nur so nebenbei.
du bringst es auf den Punkt. Du bringst es auf den Punkt. Wir haben gerade mal vor 7.000 Zuschauern gegen Moskau gespielt und in Dortmund war die Hütte immer voll. Also die Dortmunder haben, oder war das die Saison drauf? War das die Saison, wo wir gegen Galatasaray ausgeschieden sind? Also ich
Das muss
wundere
einmal noch
mich,
vor gewesen.
wenn wir in der Saison, wo Dortmund die
Achso, ja,
viele.
das Galatasaray war 92 quasi.
Ach, das
Also
war nach der Rostock-Saison. Richtig, da war Galatasaray.
es war im selben Jahr
Ja,
wie
ja, ja.
Rostock.
Weil ich wundere mich gerade, wenn wir in der Saison, wo Dortmund so viel Kohle im UEFA Cup verdient hat, da sind wir doch, wenn wir gegen Juve im Viertelfinale waren, da hätten wir doch auch Geld verdienen müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns gerade zeitlich vertun und Dortmund nicht sogar in der Saison, wo wir gegen Galatasaray, ich glaube, Galatasaray war erste oder zweite Runde. Also maximal zweite Runde, dass das nicht sogar das Jahr war, wo Dortmund so viel Kohle verdient hat. Verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt Dortmund in der Saison, wo wir ins Viertelfinale gekommen sind, so viel Kohle verdient hat, hätten wir ja eigentlich auch viel Kohle verdienen müssen.
Eigentlich schon, aber ich kann mir, kann man mal wirklich damals im UEFA Cup so viel
Ja,
Geld
Dortmund
verdienen?
hatte dann irgendwie, also heute lachst du darüber, aber Dortmund hatte dann durch den Finaleinzug und weil die ganzen anderen deutschen Mannschaften schon frühzeitig ausgeschieden sind, deswegen wäre es jetzt für mich logisch, dass es die Galatasaray-Saison war, hatte dann irgendwie 20 Millionen D-Mark waren das ja noch, 20 Millionen D-Mark in der Saison verdient. Und das war das erste Mal, dass
Du hast recht.
ein Bundesliga-Verein so viel Kohle verdient hat im Europapokal. Und von diesen 20 Millionen Mark haben die ewig profitiert, weil danach schön auf Einkaufstour gegangen sind, was andere Mannschaften sich oder andere Clubs sich gar nicht leisten konnten. War das die
Du hast,
Galatasaray-Saison, ja?
es war, sie waren, 93 im Finale und wir sind 2, also wir sind 92
ja, quasi gegen Galatasaray rausgeschieden. Und Galatasaray war die zweite Runde, glaube ich, ne? Ich glaube, Lodz war erste Runde und Galatasaray zweite Runde.
Genau. Ha? Da haben wir, ja, das war, ich kann mich, das haben wir irgendwie fünfte Minute oder so, hat Galatasaray das 1-0 geschossen.
Und dann sind wir ewig hinterhergelaufen, ja.
Ja, das war ein ganz schlimmes
Spiel. Es waren übrigens, es waren jetzt nochmal im Vergleich zu heute, wo jetzt mal 5000 Leute mal kurz dann nach Zypern fliegen. Es waren damals in Istanbul bei einem, ich sag mal, interessanten Ort. Istanbul ist immer eine Reise wert. Wir waren dann mal gegen Fenerbahce, da warst du, glaube ich, auch dabei. Da waren wir, glaube ich, fast 2000 Eintracht-Fans. Damals Galatasaray waren es ganze 80 Eintracht-Fans, die auch 90 Minuten lang mit Steinen, Flaschen und Münzen beworfen worden sind. Also die haben dann eigentlich nicht so viel vom Spiel mitbekommen, sondern die haben um ihr Leben gefürchtet. Nur mal so die Verhältnismäßigkeit. Nee, ich war nicht da, aber ich weiß von Leuten, die da waren.
Okay. Ja, ich gucke mir gerade die Dortmund. Gut, die hatten auch leichtere Gegner gehabt, ganz klar.
Aber die Saison war die Basis in Dortmund für einen wirtschaftlichen Aufschwung, sprich 20 Millionen Mark haben die verdient und haben dann, sind dann Einkaufstour gegangen. Die haben den Riedle geholt, Sammer richtigerweise. Die hatten ja richtige Granaten. Andi Möller, den sie ja dann wieder von Frankfurt geholt haben, darf man auch nicht vergessen. Und wir hätten... Nee,
den von Juve haben sie den geholt.
Ach richtig, der ist ja nach Juve. Da haben sie den von Juve geholt, genau. Also die haben Möller, Riedle, haben die auch aus Italien geholt.
Ja, die haben, sie sind mit den ganzen Italien-Legionären sind die Meister
geworden. Ja, genau, richtig.
Und hat dem, mit diesem Grundgerüst, also das Grundgerüst hatten wir auch.
Ja, genau.
Also ich meine, Chapuisavi hatten die Boa.
Ja, eben.
Und irgendwie sagen, auf der Position haben sie den ein bisschen stärker und also dafür sind wir da besser. Das war ungefähr gleich. Und dann kamen die Italien-Legionäre dazu, die sie alle geholt haben.
Richtig. Und da haben wir den Anschluss zu Dortmund verpasst. Aber wir waren mit Dortmund absolut auf Augenhöhe. Wenn nicht sogar einen Tick besser.
Und wir haben, ich glaube, wir haben, also nur mal so als Beispiel, nach der verpassten Meisterschaft, ich überlege gerade wer, haben wir, glaube ich, einen neuen Spieler geholt. Und das war, ich glaube, das war Uwe Rahn. Und sonst niemanden. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie wir uns verbessert haben, nämlich quasi gar nicht.
Ja, die hatten nur Uwe Rahn geholt, sonst wirklich niemanden. Wen haben wir denn als Ersatz für Andi Möller geholt? Wer war denn im Mittelfeld? Uwe Bein weiterhin, klar. Wir hatten keinen Ersatz für Andi Möller.
Nee.
Mein Gott, was für Dilettanten. Wenn du jetzt bedenkst, jetzt liest du Interviews mit Freddy Bobic oder mit Frankenbach oder sowas, wo der Frankenbach, ich glaube, das haben wir auch beim letzten Gebabbel, hatte ich das mal kurz erwähnt, im Handelsblatt-Interview sagt, wir haben eine Schattenmannschaft. Das heißt, für jede Position haben wir schon vom Scouting her seit Jahren Spieler, die da in Frage kommen könnten. Das heißt, wenn wir handeln müssen, wissen wir genau, wie und wo wir handeln können. Und da geht dann ein Spieler wie Andi Möller weg und wir holen Uwe Rahn. Groß. Und das ist nicht den Uwe Rahn und nicht den Uwe Rahn von 1954. Das muss man doch dazu sagen.
Das ist, das wäre wie wenn du, kann man das heute irgendwie vergleichen? Wenn du heute. Gibt es irgendwie so einen Spieler, der. Ja, wenn du heute Huntelaar oder so holen würdest. Keine Ahnung. Ne? Also irgendjemand, der längst über den Zenit ist.
Genau.
Immer
genau.
Noch. Und
ich glaube, der Uwe Rahn hat aber das, wir holen wieder sehr weit aus, aber das macht, glaube ich, schon Reiz aus. Der Uwe Rahn hat, glaube ich, bei der WM-Qualifikation die Deutschen gegen Albanien oder was gerettet, also im letzten Augenblick in der 80. Minute den Siegtreffer erzielt, für die WM in Italien. Das heißt, hätte Uwe Rahn gegen Albanien nicht das Tor geschossen oder war das gegen Wales oder sowas, keine Ahnung mehr. Aber gegen internationalen zweitklassigen Gegner wäre Deutschland 1990 nicht Weltmeister geworden.
Ich weiß nicht, mit was du das gerade vermischst, aber ich weiß, dass Thomas Hässler durch ein Tor gegen Wales uns zur WM 90 geschossen
hat. Ach, da war das Thomas Hässler, aber Uwe Rahn hat uns auch im Last-Minute-mäßig zur WM geschossen. Dann war das dann.
Vielleicht war das 86 oder so.
Oder 88 zur Europameisterschaft? Nee, ach Quatsch, da waren wir ja Gastgeber, Blödsinn. 86 oder hat. Thomas Hässler ist Weltmeister geworden. Uwe Rahn war ja ganz schön in der Nationalmannschaft. Hat uns Uwe Rahn 86 in Mexiko beschert. Kriegen wir raus. Aber auf jeden Fall hat er auch ein ganz entscheidendes Tor geschossen.
Ja, er hat, wenn ich das so richtig
sehe... Der war damals Gladbach-Spieler, ne?
Ja, der hat aber nur bis 86 oder 87 oder so in der Nationalmannschaft gespielt.
Dann war also es das Tor nach Mexiko, alles klar.
Ja.
Man könnte jetzt einfach mal googeln, Uwe Rahn, WM Mexiko. Da müsste eigentlich schon der erste Hit. Das Tor in der Qualifikation. Also wenn Thomas Hessler gegen Wales getroffen hat, dann war es Uwe Rahn gegen Sommer 86 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister bei der Weltmeisterschaft in Mexiko.
Malta!
Gegen Malta.
85, kann das sein?
Das kann sein, dann war es gegen Malta. Normalerweise lacht man darüber, Herr, gegen Malta, aber ich meine, wenn man bedenkt, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt gegen Südkorea rausgeflogen ist, muss man auch gegen Malta erstmal so ein wichtiges Tor machen. Ja, aber du hast recht, das war, glaube ich, nach Rostock kann das hinkommen, dass Uwe Rahn der einzige namhafte Transfer war, während dann Dortmund ein, zwei Jahre später die ganzen Italiener geholt hat.
Ja, wir hatten dann irgendwie halt auch diese verhinderten Talente viel. So nach dem Rostock-Ding, so mit Marek Penska, Michel Anicic,
oh, ja.
Da kamen später noch Hagner und Becker dazu.
Ja.
Das war irgendwie anscheinend, also so hinterher betrachtet, wenn man sich diese ganze Entwicklung ansieht, ist genauso, also ich finde gerade Hagner und Becker, ja, die beide irgendwie riesig eingeschlagen sind, damals als 18-, 19-Jährige oder so, und dann in der Versenkung verschwunden sind, dass da irgendwas einen Knick gegeben hat, der dann auch für die Eintracht sehr entscheidend war. Mhm. Also, dass die sich nicht so entwickelt haben, wie sie sich hätten haben können. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Beim Becker hat sogar noch Bernd Hölzenbein gesagt, der erinnert ihn an den jungen Bernd Hölzenbein. Ja, also daraus ist nicht viel geworden. Hagen hat, glaube ich, in Stuttgart, als Bobic Bestandteil des magischen Dreiecks war, hat, glaube ich, dann auch in Stuttgart mitgewirkt, ganz erfolgreich. Aber ansonsten ist da nicht viel passiert.
Ja, dann ist er nach Gladbach und war dann mitbeteiligt an den Gladbacher Abstieg. Als wir die Lautern 5-1-Saison hatten und Gladbach so sangenklanglos abgestiegen ist.
Richtig, ja, da war Haken an Gladbach, ja. Aber ja, kommen wir nochmal auf den Trainer zurück. Also wir haben jetzt einen Trainer geholt, der auf das Fundament von Kovac aufbaut und irgendwie richtige Schlüsse zieht. Aber du kennst ja vielleicht auch das Gefühl, egal ob der Trainer Kovac, Armin Fee, Thomas Schaaf, Friedhelm Funkel, Skip oder sowas heißt, man sitzt im Stadion und denkt so, wieso lässt er jetzt den und den spielen oder wieso wechselt er jetzt nicht den und den aus? Oder gerade Armin Fee, kannst du dich noch erinnern, der, glaube ich, nie vor der 80. Minute ein- und ausgewechselt hat, beziehungsweise ausgewechselt hat. Ja, das ist natürlich jetzt doof, dadurch, dass du nicht im Stadion bist. Beim Adi Hütter habe ich genau das Gefühl, dass er genau das macht, was mir durch den Kopf geht. Ich sag wirklich dann zum Dirk, der neben mir sitzt, jetzt müsst ihr mal den und den rauswechseln oder jetzt mal den und den einwechseln und dann passiert das auf einmal, ja.
Ich hatte das aber bei Kovac auch relativ häufig. Also ich habe mich da sogar relativ selten aufgeregt, glaube ich.
Ich hatte mich, glaube ich, beim Pokalfinale aufgeregt, dass Tavata statt Alex Meyer auf der Bank sitzt. Aber das war auch noch dem dynamischen Donnerstag geschuldet. Aber ansonsten hast du recht, bei Kovac war es nachvollziehbar, was er macht. Was man nicht bei jedem Trainer behaupten kann.
Nee, also gerade die alles, was irgendwie davor war, ob sie mal eine erfolgreiche Zeit hatten, Klammern C. Funkel, oder immer schon relativ unerfolgreich waren, Klammern Skibbe, konntest du nicht immer alles nachvollziehen.
Aber was macht ein Mensch wie Adi Hütter, der ja jetzt auch, gehen wir mal von seiner Außendarstellung, also ein super sympathischer Mensch, also sehr, sehr angenehm, ihm auch zuzuhören, auch sehr empathisch, aber nicht so einer, der so wirkt, dass er jetzt so ein Mitreißer wäre, wie ich das beim Kovac immer gedacht habe. Weil wie schafft er das, eine Mannschaft, die, wir hatten ja gerade gesagt, wir haben jetzt aktuell, jetzt aufgrund der Verletzung von Toro, haben wir eigentlich nur zwei Spieler jetzt die Neuner Mannschaft sind mit Kostic und Ndicka. Ansonsten die Mannschaft vom letzten Jahr. Ohne Mascarell, ohne Boateng, ohne Wolf. Wie schafft er das, diese Mannschaft so zu pushen, dass die so abgeht und auch mit dieser Doppelbelastung so abgeht?
Das ist natürlich extern ziemlich schwierig. Ich bezweifle auch, dass du eine komplett richtige Antwort erwartest. Aber
nee, erwarte ich nicht.
Zum einen, wenn man ihm so zuhört, ich habe das relativ häufig, glaube ich, wenn irgendein Trainer redet, Interviews gibt, könnte ich mir meistens vorstellen, ob der mich mitreißen könnte als Spieler oder nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ungefähr wie früher in der Schule. Gibt es so Lehrer, die einfach so diese natürliche Autorität haben, ohne jetzt jemals irgendwie eine Strafe verteilt zu haben. Und es gab eben die Lehrer, die nur rumgeschrien haben, aber auf die du trotzdem nicht gehört hast.
Mhm. Richtig, ja.
Und das hast du bei Fußballtrainern, also sagen wir mal so, wenn ich Markus Babbel reden höre, kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich als Trainer stark motiviert. Mhm. Und beim Hütter kann ich mir das relativ gut vorstellen. Es kommt, glaube ich, halt auch, ich glaube halt, dass die Spieler halt auch merken, was ein Trainer so im Kasten hat. Also natürlich zählt zum einen Erfolg. Also wenn ein Trainer überall nur erfolgreich war, glaubst du dem wahrscheinlich schon mal mehr als Spieler, als jetzt irgendwie so ein Typ, der immer nur gescheitert ist. Das ist genauso, ich meine, auch wenn man sowas sieht, so kann ja darüber sagen, was man will, aber Nagelsmann mit den jungen Jahren, der muss ja einiges im Kasten haben, dass irgend so ein 34-Jähriger oder so dann auf ihm hört.
Ja, richtig.
Also der muss ja auf jeden Fall sehr, sehr fachlich kompetent sein. Mhm. Und das scheint er ja dann irgendwie zu sein.
Ja, scheint ja zu sein. Es ist aber erstaunlich eigentlich, ne? Wie innerhalb von wenigen Wochen er diese Truppe auf ein Level bringt, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten.
Ja.
Also es ist ja wirklich ein unglaubliches Level. Und bei Rebic haben sie alle gesagt, der funktioniert nur unter Kovac. Und der funktioniert ja unter Hütter noch mal doppelt so gut. Ja, noch mal wirklich doppelt so gut. Und Kovac lässt, Adi Hütter lässt dann die drei dann auch los und losstürmen. Die Spieler haben wohl auch, also was ich jetzt auch gelesen habe, war das auch ein De Guzman-Interview, dass die Spieler unter Kovac doch schon sehr in ihren Bewegungsräumen auf dem Spielfeld es war sehr klar vordefiniert, was sie zu tun haben, während der Hütter da so ein bisschen mehr freie Hand lässt, ja. Aber Gott sei Dank nicht so wie Steppi, der gesagt hat, geht raus und macht, was ihr wollt, sondern schon mit einem System dahinter. Und das kommt wahrscheinlich, es kommt bei der Truppe, was heißt wahrscheinlich, wir sehen uns die Tabelle an, das kommt bei der Truppe unglaublich gut an, ja. Also es ist schon genial. Jetzt frage ich mich natürlich, Kovac ist ja auch ein Trainer, den ich, also ich habe ja die letzten 2,5 Jahre gesagt, einen besseren Trainer als Niko Kovac können wir als Eintracht Frankfurt gar nicht bekommen, weil Kovac ist einfach nur geil. Also Kovac hat ja auch die Jungs mitgenommen und wie gesagt, Pokalendspiel und Pokalsieg dann. Aber was macht der jetzt oder wieso wird der in München nicht so akzeptiert? Ich meine, du hast ja gesagt, ein Trainer, der jetzt vielleicht auch keinen Titel hat, kann ja trotzdem noch fachlich super gut rüberkommen. Und das kann man dem Kovac ja nicht absprechen. Und der hat ja sogar noch einen Titel mitgebracht. Wieso scheitert er da so krachend?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, also zum einen ist natürlich die Frage, also ich hatte Kovac als einen guten Trainer immer gehalten, weil er für mich den Anschein gemacht hat, dass er eben aus dem Material, was er hat, das Beste irgendwie rausholt. Und ich hätte auch gesagt, dass das in Bayern eigentlich funktioniert. Also es scheint ja diese kleinen wenigen Sachen, die rauskommen, die Ische von Müller und da sind ja noch andere Details so irgendwie, dass Spieler darüber lustig gemacht haben, wie viel sie auf Fahrrad steigen müssen und sonst irgendwas und das unnötig finden und das, dass die einfach nicht den Respekt vor ihm haben. Also aus irgendeinem
aber Grund. Aus irgendeinem Grund, aber der jetzt eigentlich aus unserer Sicht so gar nicht nachvollziehbar ist, weil ich finde auch Kovac strahlt eine natürliche Autorität aus. Da muss sich Kovac mal irgendwas im Trainingslager oder in der Kabine erlaubt haben, was wir nicht wissen, wo er vielleicht jeglichen Respekt einfach dadurch verloren hat, durch eine Bemerkung, durch eine bestimmte Gestik oder vielleicht durch eine Vorbereitung auf ein Spiel. Irgendwas muss ja vorgefallen sein. Und Kovac, der dann nicht mehr als Respektperson gesehen wird, der kann natürlich nicht funktionieren.
Ja, richtig. Also irgendwie muss was passiert sein oder von Anfang an, dass sie ihn nur belächelt haben oder sonst was, aber ich weiß auch nicht, wer die glauben, wer die irgendwie sind. Also die Bayern-Stützen haben ja jetzt auch nicht erst seit 2 Monaten oder so eine schlechte Phase.
Ja.
Ich sag nur WM, Pokalfinale, letzte Saison, ja, sind Meister geworden, Glückwunsch, aber es war jetzt nicht, weil der Thomas Müller die Saison seines Lebens gespielt hat. Die hinken ja schon alle irgendwie mächtig ihrer Form schon lange hinterher. Und mich überrascht es mit Kovac in München und wahrscheinlich wird er scheitern, ja.
Ja, wahrscheinlich. Also da ist wohl wirklich auch das Tuch gerissen. Ich habe jetzt vom Dirk, dem sein Arbeitskollege, das sage ich jetzt hier auch ganz offen, dem sein Arbeitskollege ist Pole und der war in München geschäftlich und irgendwann war da im Maritim oder was für Teufel was, in irgendeinem 4- oder 5-Sterne-Hotel und da saß Lewandowski mit irgendeinem anderen Landsmann an der Bar und die haben Polnisch unterhalten und dumm war nur, dass der Kollege vom Dirk natürlich auch Polnisch kann als Pole und Lewandowski fühlte sich unbeobachtet und hat ziemlich hergezogen über Kovac, dass der ein völliger unfähiger Trainer wäre und dass den keiner ernst nimmt und dass der auch nicht mehr lange in München sein wird. Also das ist schon ziemlich krass.
Eigentlich müsste doch Kovac die ganze Zeit sagen können, hier Leute, mit genau diesen Sachen, die wir hier im Training machen, habe ich euch Penner im Pokalfinale mit einer viel, viel schlechteren Mannschaft
besiegt. Theoretisch ja. Jetzt habe ich mir aber gerade überlegt, die Situation, in der Kovac zur Eintracht kam. Ich meine, Kovac hat natürlich auch einen kleinen Spleen, was war aber bei der Eintracht genau richtig und war erfolgreich. Er ist hier zu der Mannschaft gekommen, die lag komplett am Boden. Der ganze Verein lag am Boden. Und er konnte natürlich dann auch machen, was er wollte. Das heißt, er konnte dann seine Bluttests machen, seine Yoga-Lehrerin dann reinholen, seinen Ernährungsberater. Die Spieler haben auf ihn gehört, weil er quasi der letzte Strohhalm war für die. Mhm. So. Ja. Und du weißt noch, wir hatten eines unserer ersten Gebabbel in der Saison. Oder überhaupt eines unserer ersten Gebabbel. Da haben wir natürlich über Adi Hütter gesprochen. Und das war natürlich auch so unter dem Eindruck, da hast du von Amerika erzählt, ich habe dir so ein bisschen erzählt, was hier so passiert und ich habe dir, glaube ich, damals gesagt, was mir so ein bisschen missfällt ist, dass Adi Hütter herkommt und den Konditionstrainer rausschmeißt, die Ernährungsberaterin rausschmeißt und den Yoga-Trainer rausschmeißt. Und ich fand ja gerade beim Kovac diesen Blick über den Tellerrand, dass man sagt, okay, nicht nur der Ball steht im Mittelpunkt, sondern man kann auch noch andere Sachen machen. Das fand ich ja gerade das Spannende bei Kovac. Und das hat mir, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, da habe ich ja am Anfang auch gesagt, das missfällt mir an Hütter, dass er herkommt und irgendwie diese, wir sind im Jahr 2018 und Trainingsmethoden, wie sie auch in der Leichtathletik üblich sind, wie sie auch im Eishockey üblich sind, wir denken, Eishockey haben wir die Silbermedaille geholt, ja. Durchaus, also dieses über den Tellerrand schauen, das wirkte so auf mich, als wenn Hütter sagt, komm, brauche ich alles nicht, ich will mich wieder auf den Fußball konzentrieren. Und das hat mir missfallen und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht war das wirklich der entscheidende Kick.
Ja, ich finde es ja eigentlich gut. Es ist halt immer so eine Sache, wenn es funktioniert, ist alles super. Und wenn nicht, dann ist er der große Idiot. Ne?
Ja, dann hätte ich das auch gesagt. Das sind die Gründe dafür.
Eigentlich ist es sogar, aber wenn du so überlegst, so mit Trainern, die einigermaßen erfolgreich waren, oder eben nicht erfolgreich waren, also gerade bei uns kann man es ja auch am besten beurteilen, die sind gekommen und haben irgendwie gesagt, nee, so macht ihr das jetzt seit Jahren und so machen wir es eben nicht mehr. Und das hat meistens funktioniert irgendwie. Also, ich meine, der Fee ist gekommen und hat, wen hat er denn? Der Fee hat ganz böse aussortiert gehabt, als er gekommen ist. Und hat irgendwie so, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer alles, aber da waren ein paar Leistungsträger dabei, wo er gesagt hat, nee, brauche ich nicht.
Ja, aber das wurde aber geduldet, weil da waren wir gerade abgestiegen. Das heißt, auch die Leistungsträger waren nichts Besseres als Absteiger, ne?
Ja, und selbst als Gibbe gekommen ist, also das Gibbe waren wir auch am Anfang relativ erfolgreich in der Hinrunde.
Ja.
Ich meine, wir hatten eine komplette Okay-Saison mit ihm gehabt. Obwohl ich wirklich nicht für einen guten Trainer halte.
Aber du hast recht, die erste Saison mit dem Skibbe war okay, ja. Die war absolut okay.
Das ist super. Wir sind mit einem 3-2 in Bremen gestartet. Mhm. Das war ein Riesenspiel. So hatte ich die Eintracht. Der Selim Theba oder so, der nie funktioniert hat.
Richtig.
Der ist da über die Außenbahn marschiert, hat den Ball da reingeflankt und einmal Tatis hat ihn reingemacht und so. Der ist aber auch. Das war ein ganz neuer Fußball. Das war eine Erweckung gewesen nach der ganzen Funkelzeit.
Ja, kam mir auch so vor.
Der Skibbe ist ja auch gekommen und hat erstmal den Amanatidis als Kapitän abgesägt. Das war so eine krasse Majestätsbeleidigung in Frankfurt. Und der hat aber auch, das hat auch geklappt. Und er hat, und jetzt nehmen wir mal jemanden, wo es nicht funktioniert hat, zum Beispiel Christoph Daum, der genauso mit dem Zeug weitergemacht hat wie Skibbe vorher. Also alles, der ist gekommen und hat überhaupt nichts geändert. Also er hat härter trainiert und sonst irgendwas. War sogar ja relativ eng am Ende der Abstieg. Es war nicht alles falsch, was er gemacht hat. Aber im Endeffekt war es auch Daums Fehler, dass er gesagt hat, ja, dieses System mit Gekas vorne drin und irgendwie wird er den schon reindrücken. Das ist das Beste, was wir machen können. Aber wahrscheinlich hätte Daum sagen müssen, nee, Gekas bleibt auch draußen. Wahrscheinlich wäre das die einzige Chance gewesen, den Klassenerhalt zu schaffen.
Und da ist was dran,
der hat einfach zu wenig auf den Tisch gehauen.
Ja, da hast du recht. Er hat zu wenig Reizpunkte gesetzt. Um Gekas rauszulassen, wäre ein Reizpunkt gewesen, weil das ganze Spiel ja auch auf Gekas abgestimmt war. Und das war ja unser Verderben in der Rückrunde. Es war in der Hinrunde, hat es funktioniert. In der Rückrunde war das Verderben und er hat das aber nicht erkannt. Oder er hat es vielleicht erkannt, hat es aber nicht getraut. Oder ich weiß nicht was. Ich weiß nur, dann kam ja Armin Fee und unter dem war ja Gekas auch ganz schnell abgemeldet in der zweiten Liga, aber war natürlich so in der zweiten Liga wie Lasogga gerade beim HSV. Lasogga, dem auch so die Bundesliga-Qualität so ein bisschen abgeht, oder denk an Terodde bei Köln, hat der Gekas dann in der Hinrunde in der zweiten Liga auch wieder die Kisten gemacht, fleißig. Ja, einfach war auch die Qualität der in der zweiten Liga von den gegnerischen Defensiven natürlich kein Vergleich sind. Aber Fee hat von Anfang an gesagt, den Gekas brauche ich nicht mehr, weil wir dadurch unser Spiel zu statisch machen. Und Bruchhagen hat sich ja dagegen gewehrt, dass Gekas in der Winterpause verkauft wird, weil Bruchhagen hat Gekas als Aufstiegsgarantie gesehen. Und genauso wurde wahrscheinlich Gekas auch als Klassenerhaltsgarantie gesehen und wahrscheinlich hat sich Daum dann auch nicht getraut, diese vermeintliche Garantie dann abzusägen, aber nachher hätte er das machen müssen.
Das ist ja, hätte er machen müssen. Also ich habe auch immer noch diese eine Szene von dem Bayern-Spiel im Kopf, wenn du dich erinnerst, als er vor dem leeren Tor.
Sehr gut erinnere ich mich dran, das wäre der Klassenerhalt gewesen.
Das wäre der Klassenerhalt. Aber jetzt so, wenn du so guckst, ja, wir sind dann abgestiegen und Katastrophe und zum Kotzen und dann kommt Fee, Aufstieg, Europapokal und fast wieder ein Abstieg und sonst wo wir jetzt irgendwie stehen, irgendwie kann man schon fast sagen mit, vielleicht besser, dass er nicht getroffen hat, ne?
Ja.
Also, ja. Dann wären wir mit Christoph Daum in die neue Saison gegangen, Gekas wäre vorne unsere Stütze weiterhin gewesen, weißt du, also wo wären wir... Natürlich ist es zu mühselig, jetzt zu sagen, was wäre, wenn.
Also ich hätte gerne noch eine Bundesliga-Saison mit Christoph Daum mitgemacht. Also hätte ich schon gern gehabt.
Ja, aber wo also ich meine, jetzt mit der heutigen Entwicklung, ja, würdest du doch eigentlich, also gerade mit dem Pokalsieg auch noch, kein Alternativszenario haben wollen.
Ja, und analog, da gehen wir jetzt noch weniger weit zurück, wäre natürlich auch gewesen, wenn Armin Fee jetzt noch das ein oder andere Spiel gewonnen hätte und Kovac wäre nicht gekommen und wir wären nicht in die Relegation gegen Nürnberg gegangen, sondern wir hätten die Saison als solider 12. oder 13. abgeschlossen. Dann wären wir nicht zweimal hintereinander im Pokalfinale gewesen. Dann wäre jetzt Armin Fee unser Sportdirektor, das war der Plan. Also Sportvorstand, nicht Direktor ist ja der Bruno Hübner, sondern Sportvorstand, da wäre Bobic nicht gekommen. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, Köln, die gewinnen mal kurz 8-1 gegen Dresden. Ich gehe mal davon aus, dass die nächstes Jahr wieder Erstligist sind. Dann bin ich mal gespannt mit dem Sportvorstand Armin Fee in Köln, wie den ihr Scouting so funktioniert und was die dann so machen. Ja. Also man weiß im Nachhinein, war es vielleicht gut, dass Armin Fee weg ist und dass wir einen Bobic haben und dadurch einen Ben Manga und dass wir einen Kovac als ehrgeizigen Trainer hatten, der uns zweimal ineinander ins Pokalfinale führt. Das hätten wir wahrscheinlich nicht gehabt.
mein Kumpel und ich zitieren gern immer einen Eintracht-Fan, der früher, als wir noch jung und dynamisch genug waren, um ein Spiel komplett im Stehen zu gucken, auf der Nordwesttribüne geguckt haben. Nee, das war. War das, gab's da schon die Tribüne? Ich weiß, das war in der Umbauphase, ich weiß nicht. Es war so in dieser. War, glaube ich, so die Saison, wo wir aufgestiegen und wir abgestiegen sind, so unter Reimann.
Ja, es war in der Baustelle im Waldstadion, wo wir die Anzeigentafel aus der Schulsporthalle hatten.
Ja, so, genau, so die Zeit, und da hat irgendwie, keine Ahnung, wieder irgendeiner, ein Nico Frommer gerade vom leeren Tor vorbeigeschossen und man hat sich aufgeregt und hat ein wichtiges Spiel zu Hause ganz blöd verloren und sagt, steht hinter uns dieser andere Fan, wir regen uns auf, alle kochen, und er einfach seine Hand hebt und sagt, Leute, manchmal ist eine Niederlage besser als ein Sieg. Und ich fand ihn so bescheuert, aber er wird manchmal noch gerne von uns bemüht in solchen Situationen. Und vielleicht hat er recht, vielleicht ist der große Philosoph, den alle folgen sollten.
Ja, also wenn man so bestimmte Geschichten... Was manchmal so gut ist. Ja. Also, ja, also wenn die Relegation, ich meine, ich habe in Nürnberg gekauert, wirklich wie wir alle, ja. Ich habe gekauert und dann irgendwann so ab der 60. Minute, Stift stand neben mir, habe ich zum Stift gesagt, weißt du, ich beneide gerade jeden Hannover 96-Fan, die haben schon hinter sich. Ich bin echt so gestorben. Ich meine, das ist nicht einfach so wie gegen Bayern oder gegen Dortmund Pokalfinale. Wenn du das gewinnst, hast du im Pokal gewonnen, geil, aber wenn du in Nürnberg verlierst, ist die Existenz am Arsch, ja, da bist der Verein, da machen wir die Kaiserslautern-Nummer, wenn es blöd läuft, ja.
Ich war damals ja noch Raucher, also ziemlicher Kettenraucher, gerade beim Fußball, wie, glaube ich, jeder normale Raucher beim Fußball,
Kettenraucher. Ja, klar, eben.
Gerade in solchen Situationen, aber ich hatte das Dortmund-Spiel inbegriffen, kurz davor, wo wir, glaube ich, haben wir 1-0 gewonnen?
Ja, 1-0, ja.
So eine Zitterpartie, ja.
Ja, also, ja.
Da bin ich ja schon so gestorben.
Ich glaube, da tummelst am leeren Tor vorbeigeköpft und also gefühlt waren nur solche Situationen da drin, ja.
Das war Folter pur. Also ja. Das war ein ganz, ganz schlimmes Spiel zum Angucken. Also einfach nur, weil es so extrem spannend war und so um die Existenz ging. Und dann ebenso Nürnberg, also nee, quasi Dortmund, Bremen und Nürnberg, diese drei Spiele, ja. Und ich habe...
Gut, Bremen, konntest du ja dann, also Bremen reicht dann unentschieden, um drin zu bleiben, und bei einer Niederlage kommst du in die Relegation. Also Bremen hattest du ja noch wenigstens dieses Sicherheitsnetz, was du vorher gegen Dortmund nicht hattest, ja?
Ja, Bremen können wir ein bisschen rausnehmen, aber auf jeden Fall Nürnberg und Dortmund,
ja,
diese beiden
Spiele, ja.
Oder drei Spiele. Ich habe in diesen drei Spielen gegen die, also beim Hinspiel noch nicht so, aber auf jeden Rückspiel Nürnberg und das Dortmund-Spiel, habe ich glaube, insgesamt eine Zigarette geraucht, und die bestand aus ungefähr 10 einzelnen Zigaretten.
Die du immer mit der nächsten, Zigarette hast du immer mit der anderen Zigarette angezündet.
Nee, ich musste das immer abbrechen. Ich habe Bürgererscheinungen bekommen, weil ich so aufgeregt war in der Bauchgegend, dass ich, wenn ich eine Zigarette inhaliert habe, das ist sofort so habe ich dann da gestanden im Stadion, musste die Zigarette sofort austreten. Ich war zu aufgeregt, um zu rauchen. Also
Ich weiß, was du meinst.
In so einer miesen Verfassung, ja, dass er nicht mehr Zigaretten als und das als Raucher akzeptiert hat.
Ja, also gut, ich habe da nicht mehr geraucht, aber ich war auch in einer ganz miesen Verfassung. Und wie gesagt, ich hatte irgendwie die Hannover-Fans beneidet, die haben es hinter sich, die brauchen sich keinen Kopf mehr zu machen. Das Schlimme war ja noch gegen Nürnberg. Das Schlimme war, weil Nürnberg war ja wirklich grottenschlecht. Die waren im Hinspiel grottenschlecht, die waren in Nürnberg grottenschlecht. Also diese Schere, erste, zweite Liga, die war ja so deutlich auf dem Platz. Aber du hast in Nürnberg dieses Kack-Tor gebraucht. Du hast dieses eine verdammte Tor gebraucht und die Uhr raste und dieses Tor ist nicht gefallen. Das hat mich zum Wahnsinn getrieben. Es gab keine Chance mehr, keine Verlängerung, kein gar nichts, sondern wenn du kein Tor schießt, bist du in der zweiten Liga. Und das hat mich komplett wahnsinnig gemacht.
Ja, ich bin in der Halbzeit, und das war, glaube ich, das einzige Spiel je in meinem Leben so. In der Halbzeit bin ich einfach nur raus aus dem Block und bin auf und ab gelaufen. Also ich habe mir kein Bier geholt, ich habe mir keine Wurst geholt, ich habe mit niemandem geredet. Ich bin einfach nur nervös auf und ab vorm Block gelaufen, weil das ist das Einzige, was ich nicht wusste, was ich machen sollte.
Ja.
Ich konnte auch nichts mehr. Also ich war, das war, das ist echt, ich hatte davor, vor diesem Spiel war ich sogar eigentlich eher für die Relegation gewesen, aber das ist so brutal. Und ich meine, wir haben das Ding gewonnen.
Eben, wir haben es gewonnen, ja. Und trotzdem brauchst du keinen Mensch.
Ich möchte es nicht nochmal erleben.
Ja.
Und natürlich hast du danach gejubelt und so, aber das kannst du, das ist kein wirklicher Jubel.
Nein, das ist einfach pure Erleichterung. Das ist so, als wenn du, ja, weiß ich nicht, als wenn du eine Horrornachricht bekommst, meinetwegen deine, weiß ich nicht, deine Frau liegt im Krankenhaus und du weißt nicht, was los ist, und dann jubelst du, weil sie zwar auf der Intensivstation ist, aber sie macht die Augen auf, ja. Das ist einfach die pure Erleichterung.
Ja.
Und wir haben einfach nur auf der scheiß Intensivstation die Augen aufgemacht, mehr war das nicht.
Ja, so eine Art, ja. Da wir jetzt schon wieder relativ lange geredet haben.
Machen wir Schluss.
Wie war es eigentlich auf Zypern?
Ach ja, genau. Ich wollte dich ja fragen, wie es auf HR Info war. Dirk Schmidt hat kommentiert, ne?
Ja, diesmal war es wieder besser, ja.
War besser. Also Zypern, ja. Ich habe den Tagesflieger gemacht. War natürlich schon eine Tortur, weil ich musste am Flughafen, also du fliegst dann 4 Stunden nach Zypern, und ich musste am Flughafen erfahren, dass wir nicht direkt in Nikosia landen, sondern 2,5 Stunden mit dem Bus entfernt. Das heißt, ich habe dann ausgerechnet, okay, 4 Stunden im Flieger, 2,5 Stunden mit dem Bus, das ist auf dem Mark hin ja noch ganz, ganz aufgrund der Vorfreude okay sein, aber zurück wird eine Tortur. Hatte dann im Flieger Adelmann neben mir sitzen, der sich schon morgens um, wann haben wir uns denn getroffen am Flughafen, um 4 Uhr morgens, der sich schon morgens um 4 die Whiskys reingedonnert hatte. War eigentlich auch recht unterhaltsam alles. Die Busfahrt dann vom Flughafen nach Nikosia, die 2,5 Stunden, die habe ich dann Gott sei Dank, diese Hoodies, ich weiß, ob du das auf Bildern oder im Video gesehen hast, wir hatten ja dann diese Hoodies an, diese grauen. Und Hoodie kam, war natürlich, wo ich auch zu Ina gesagt hatte, Ina vom Fanclubverband, die Hoodies dann verteilt hat am Flughafen, habe ich auch gemeint, ich habe jetzt gerade auf die Wetter-App geschaut, wir werden so 25, 26 Grad haben, ist Hoodie echt mal eine geile Idee. Und hatte diesen Hoodie, aber Gott sei Dank als Kopfkissen war der sehr tauglich. Also hab dann schon mal die komplette Fahrt vom Flughafen bis nach Nikosia gepennt. Dann in Nikosia angekommen, die Masse ist in die City und ich bin in eine andere Richtung mit Henninger, und Henninger kennst du vielleicht, und noch einen von Chemie Leipzig. Wir drei haben dann irgendwas zu essen und zum Trinken gesucht, sind dann eigentlich in einer Kneipe, wo wir Souvlaki gegessen haben und einen geilen Uso nach dem anderen, dann auch wirklich da 4 Stunden sitzen geblieben. Dann ins Stadion. Stadion natürlich, also waren offiziell 4.300 Karten verkauft. Lass es 4.300 gewesen sein, lass es 5.000 gewesen sein. Das Problem war, wir standen natürlich in dem Block, wo die Masse drin war, und hatten einen Blick auf ein leeres Stadion. Das war also Bornheimer Hang, ja, pur. Da war gar nichts. Die andere Hintertortribüne, wo du die Limassol-Fans erwartet hattest, die war komplett gesperrt. Dann saßen ein paar Limassol-Fans auf der Haupttribüne, ein paar auf der Gegentribüne. Also es war quasi auch wie so ein Geisterspiel, nur dass wir dabei waren. Und ja, ich sag mal so, Jovic macht dann das 1-0, und dann die anderen zwei Tore sind dann auf unsere Kurve gefallen, war schön Party, also 90 Minuten lang Party, war dann auch einseitig, und der Schiri hat dann ein bisschen das Spiel beeinflusst. Also normalerweise geht das Ding 3-0 oder 3-1 aus, und der Schiri meinte dann noch irgendwie dann Elfmeter verschenken zu müssen, und weißt du was, sei es drum.
Oh. Man merkt übrigens, kurze Anmerkung, aber oft im Europapokal eigentlich, also die Saison habe ich ja jetzt nicht so viel gesehen, sondern eher gehört, aber man merkt doch bei Europapokalspielen, dass wir in Deutschland doch gar nicht die schlechtesten Schiedsrichter haben. Ne?
Merkt man. Es ist eine Katastrophe. Ja, vor allen Dingen auch in den zwei Heimspielen. Zum Beispiel gegen Rom hatten wir einen, der hat ja bei der kleinsten Berührung schon gleich eine Karte gezogen. Woraufhin dann, ich glaube, der erste Eintracht-Spiel hat ja schon gleich in den ersten Minuten, wer war denn das? Ich glaube, der Indika oder was hat ja schon gleich die gelbe Karte kassiert. Wobei dann, da haben sich die Eintracht-Spieler dann zurückgehalten und die Lazio-Spieler nicht so, dann sind die alle vom Platz geflogen. Während dann gegen Limassol, ich rede jetzt vom Hinspiel, Narrenfreiheit auf dem Platz herrschte. Also da konnte man sich umtreten, wie man man wollte, der hat nicht mal gepfiffen. Also die Qualität der Schiedsrichter in der Europa League und auch, was ich so in der Champions League so mitbekomme, und da rede ich vor allen Dingen von diesen Torrichtern, ja, die hinter dem Tor stehen und eigentlich nie irgendwie ein Elfmeter oder ein Abseitstor oder sowas erkennen die gar nicht, die reagieren überhaupt nicht. Ich habe, also die Rolle, die diese Torschiedsrichter spielen, haben wir die eigentlich in der Europa League auch, ich glaube, das sind auch welche, die habe ich noch nicht so ganz erfasst. Also das ist so ein bisschen eigenartig. Und ich sage, ja, wir haben in der Bundesliga nicht die schlechtesten Schiris, das stimmt.
Ja.
Also es war auf jeden Fall eine Reise wert, es war Party, wir haben eine absolut krasse Duftmarke gesetzt. Ich habe dann mal so aus Gag mal geguckt, vor einem Jahr waren die Dortmunder ja in Nikosia in der Champions League, die waren dann 800, wir waren ja mindestens fünfmal so viel, das sagt schon viel aus.
Dieses Vergleichsbild ist im Internet erschienen.
Ach, richtig, ja. Richtig. Das war nochmal so ein In-Your-Face Dickel von dem Pokalfinale. Du kannst dich noch dran erinnern, wo wir unsere Party gemacht haben. Und dann hat Dickel gemeint, so, jetzt haben die Frankfurter genug gefeiert, jetzt sind wir dran, die besten Fans der Welt. Und dann kam You Never Walk Alone vom Band. Und es musste jetzt einfach, ich hasse diesen Dickel wie die Pest. Das musste einfach sein.
Ja, es ist irgendwie, ich frage mich, also vielleicht werden wir auch Zeuge sein. Ich sehe es momentan nicht, aber ich frage mich, ob das bei uns auch endlich ist. Also mit diesen, ich meine, natürlich ist das, war die letzte Europa League-Saison so geil, weil wir so lange nicht mehr in der Europa League waren und jeder geil auf Europapokal war. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass da halt die Saison das halt noch viel, viel geiler gemacht hat, eben, dass da halt Leute, die nicht dabei waren, jetzt sagen mit, ah, da will ich mal oben einmal ein Heim- oder Auswärtsspiel von der Eintracht im Europapokal zu sehen. Das ist ja mittlerweile, das ist ja so ein, ich weiß nicht, also das ist so eine Institution jetzt inzwischen, ja, weißt du, bei den Heimspielen geht's ab, Auswärtsspiele sind geile Fahrten und die Innenstädte von irgendwelchen europäischen Städten werden lahmgelegt und was weiß ich alles. Ich frage mich halt, wie lang das gehen würde. Also meinst du, dass wir auch irgendwann mal sagen, ja, eigentlich sind wir Europa satt. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen.
Momentan nicht, aber das kann natürlich passieren. Also klar, du wirst dich also jedes Mal.
Muss man den Dortmunder halt ein bisschen zugute halten, ne?
Also muss man den Dortmunder zugute halten, klar, aber man darf auch einzig vergessen, das war schon Champions League und die mussten ja gegen Nikosia auch punkten, um überhaupt noch in die K.O.-Phase zu kommen. Ne? Die haben es dann nicht geschafft und sind ja dann, glaube ich, in den UEFA-Cup abgestiegen. Kann man den Dortmundern zugute halten, aber für die besten Fans der Welt und die ja dann, du darfst halt nicht vergessen, Dortmund hat in Deutschland gefühlt 20 mal so viele Fans wie Frankfurt.
Ja.
Ja, ist aber auch natürlich so, dass wir natürlich auch einen Vorstand haben zurzeit, der natürlich sehr auf die Fanbedürfnisse achtet. Und wenn man dann weiß, wir spielen in Zypern und dann geht man in Monaco kurz nach der Auslosung, geht dann Philipp Reschke, Justiziar bei der Eintracht, oder dann Axel Hellmann, unser Fanvorstand, geht dann auch gleich zu den Vertretern von Limassol und sagt, hört mal zu, Kinder, wir brauchen mehr als die 5%. Also es wird dann auch schon gleich im Vorfeld geklärt. Bei aller Liebe, das traue ich dem Watzke und sowas jetzt nicht zu, ja.
Ja,
aber gut, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es ist natürlich, ich habe jetzt nach dem Schalke-Spiel habe ich einen Kumpel getroffen, der war jetzt zum Beispiel nicht auf Zypern, weil der schon vor 4 Jahren da war. Ja, also die Fälle hast du.
Das ist aber auch ein großer Zufall.
Ja, das
wieder im Stadion.
Ja, ist auch ein großer Zufall. Aber du siehst, diese Müdigkeit ist potenziell da, wenn also jetzt bei dieser Aufruhr, die wir jetzt haben, dann einer, der eigentlich relativ regelmäßig auch zu den Auswärtsspielen fährt, sagt: Du, also Zypern habe ich mir diesmal erspart, ich war da für 4 Jahren, das reicht mir. Also, das ist natürlich klar, wenn wir jetzt jedes Jahr dabei sind und jedes Jahr Champions League und dann zum Beispiel Geld ausgibt, weil man in Mailand, London, Barcelona oder sowas ist, dann ist Zypern eigentlich das Auswärtsspiel, wo man sagt, gucke ich mir beim Fernsehen an, die 1.000 oder die 600, 700 Euro, die spare ich mir jetzt mal, weil wir dann vielleicht in der nächsten Runde in Madrid spielen und das kostet dann wieder richtig Geld. Sei es drum. Es war geil und klar kann diese Müdigkeit auch bei uns eintreten. Noch bevor wir aufhören, du musst gleich arbeiten, ich weiß, du hast dir diese Topmüller-Saison noch einigermaßen präsent im Kopf?
Ja, ich glaube.
Ja, also das wird jetzt sehr viel mit der Topmüller-Saison verglichen. Hast du denn die Befürchtung, dass die dann auch so endet? Also wo ja dann unter Topmüller eigentlich die komplette Mannschaft implodiert ist. Und du hattest ja gesagt, wir haben ja dann noch am letzten Spieltag, in Köln war das, ne, wo wir 3-2 gewonnen haben, da sind wir doch gerade so in den UEFA Cup gekommen. Befürchtest du das für die Saison auch oder meinst du, das ist ein bisschen nachhaltiger?
Ich glaube, die beiden Saisons sind schwierig zu vergleichen. Also ich glaube, als wir da unter Topmöller damals so gestartet sind, und also ich meine, Topmöller war ja, wir hatten ja Steppi ist nach Leverkusen, ne?
Ja.
Wer hat denn die Saison dann fertig gemacht?
Das hat das nicht sogar noch der Offenbacher gemacht?
Ja, Horst Hese.
Horst Hese, ja, der dann noch in Uerdingen ein paar Ausländer zu viel eingewechselt hat.
Ja, genau. Könnte man auch eine ganze Sendung drüber reden, über
Horst Hese, aber... Sehen wir uns das nächste Mal auf.
Dann ist Topmöller gekommen, und Topmöller, ich meine, das war bei junger, dynamischer Trainer mit Waldhof Mannheim relativ erfolgreich in der zweiten Liga. Und der dann einfach quasi lernen muss, das hat man ja gemerkt, dass man ab und zu seine Klappe halten muss. Das war schon, der schien ja schon der richtige Trainer zu sein, aber der einfach nicht wusste genau, wie man sich in der Öffentlichkeit verkauft. Und es sind heute einfach nicht mehr die 90er. Also ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so diese Typen und so, die so sich so Bayern-mäßig da irgendwie ins Fernsehen hinstellen. Sondern das war damals alles irgendwie sehr naiver. Und ich glaube, du hattest damals eine Mannschaft, die deutscher Meister werden wollte und dann böse auf die Nase gefallen ist. Und heute hast du eine Mannschaft, die keine Ahnung, was von sich selbst erwartet. Aber ich meine, sagen wir es mal so, alles ab Platz, sagen wir mal, 5 wäre ein großer Erfolg. Und das auch noch in einer guten Europa-League-Saison. Wollte es noch besser werden, dann keine Ahnung. Aber deswegen, ich glaube, du kannst es schlecht vergleichen, und ich sehe uns jetzt nicht so abstürzen wie unter Topmöller.
Ja, stimmt, die Vergleichbarkeit ist das geht nicht, weil wir damals ganz andere Ansprüche hatten. Da ist der Topmöller, glaube ich, mit der Meisterschaftsschale durch die Kabine gelaufen. Das wäre jetzt ein bisschen, das traue ich dem Adi Hütter, ich traue dem weder im Ball bei Bayern zu, noch, dass er mit der Meisterschaftsschale durch die Kabine läuft. Das macht er wirklich erst mit der Originalmeisterschaftsschale, wenn wir die dann geholt haben. Dann traue ich ihm das zu, vorher nicht.
Ja, das sehen wir dann im Mai.
Genau. Oh Gott, jetzt reden wir wieder die völlig zwei Verrückten. Ich bin froh, dass wir Länderspielpause haben, dass wir es mal einfach mal sacken lassen können. Dann, das kann durchaus sein, dass wir gegen Augsburg in Augsburg wieder schön auf die Fresse bekommen. Es wäre typisch Eintracht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Selbst, ich kann mich nicht mal, weißt du, bei Mainz kann man noch sagen, naja, ich war bei diesem Pokalsieg dabei vor 20 Generationen. Aber bei Augsburg fällt mir wirklich überhaupt nichts ein, wo wir da mal jemals irgendwie mal gut ausgesehen hätten. Ich glaube, unentschieden war mal das Größte, ne? Ich glaube sogar letztes oder vorletztes Jahr.
Haben wir da wirklich noch nie. Ja.
Also es wäre der Klassiker. Und auf der anderen Seite, wenn wir in Augsburg jetzt auch noch gewinnen sollten, dann garantiere ich für nichts mehr.
Ja, warten wir. Also wie du es gerade schon eben so angestimmt hast, ich glaube, die Länderspielpause tut auch uns ganz gut.
Oh ja.
In
oh
uns ja. Mal durchaus träumen, aber ja, mal schauen. Also wenn wir wirklich in Augsburg gewinnen sollten, ja, das, keine Ahnung. Das ist, nee, lass uns nicht darüber reden. Lass uns nach Augsburg darüber reden.
Genau, wir reden nach Augsburg wieder, und dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Pause. Genieß die Zeit. Länderspielfrau. Eintracht spielfrei. Und dann mal gucken, was es in Augsburg wird.
Ich bin gespannt.
Also dann, schöne Grüße in die Staaten. Ja. Vom Tabellen. Was sind wir denn? Tabellen 5. oder 4.? Ich weiß nicht mal, sind wir wirklich 4.? Stimmt, wir sind auf dem Champions League Platz. Dann schöne Grüße vom Tabellen 4.
Ja. Mach's gut.
Mach's besser. Bis dann. Ciao.